Max.
Oh, das war ja. Reden. Das war ja so richtig mit Ansage und so. Mit Slow-Mo. Ah. Ich finde ja, ich habe ja, mir hat jemand auf Facebook hat mir Teile, also jemand, den ich auf Facebook, also mit dem ich befreundet bin, der hat, also ich habe so irgendwie Facebook durchgelesen und lese da so vor mich hin und plötzlich so mitten, als ich drin bin, merke ich, scheiße, ich habe gerade einen Breaking Bad Spoiler gelesen. Und zwar so einen total unmotivierten, einfach so reinschreiben. So richtig, und ich war so stinkig, war echt so sauer, weil es mir...
Das war so dieses, Jesse überlebt oder was?
Sag mal, was bist du für ein Arschloch? Genau sowas, das ist genau sowas, das ist genau dieses...
Wann war das jetzt genau?
Das war vor einer Woche.
Vor einer Woche, also als es gerade frisch draußen war, das Finale.
Ja, aber ich find's trotzdem...
Nee, ich finde, man kann da Rücksicht nehmen, ich nehme auch Rücksicht darauf, aber ey, jetzt über einer Woche danach kann man jetzt, sorry, dann kann ich jetzt noch nicht mal mehr über Goethe reden, weil spoiler ich ja die Leute so, ja, also sorry.
Also ich finde das, also ich
würde gar... Wisst ihr eigentlich alle, wie die Ilias ausgeht? Ich weiß es nämlich.
Naja, es gibt, irgendwann ist es mal so ein Punkt, wo es Common Knowledge ist. Also so, Luke, ich bin dein Vater oder sowas, ich glaube, das ist jetzt wirklich, das ist ein Film. Das ist
ein harter Spoiler gewesen wahrscheinlich damals, oder?
Damals dürfte das ein massiver Spoiler gewesen sein. Tschüss übrigens.
Stimmt, wir haben gar nicht angeschaut.
Wir können ja schon mal spoilern, wie diese WMR-Folge ausgeht. Nee, können wir nicht, weil könnte höchstens, egal. Und ich war echt, also und der hat so, also und genau so unmotiviert hat er rumgespoilert. Und ich war echt stinkig, weil es ist, also so Details, es hat mir wirklich ein ganzes Stück weit Spannung aus der Serie rausgenommen.
Und dann hier wird jetzt eine Liste verlesen mit allen Leuten, die überleben und eine Liste mit allen Leuten, die nicht überleben von Breaking Bad.
Nein. Und
nicht, schade.
Nein, ach komm, das ist,
nein,
das
nein,
ist
schon, das ist schon okay.
Also es ist und der Typ, dann habe ich das zu Ende geguckt, habe gestern die letzte Folge gesehen. Nachdem ich die letzte Folge gesehen habe, bin ich auf Facebook gegangen und habe ihn entfreundet.
Echt?
Ja.
Warst du aber auch nicht so eng mit dem?
Mein Bruder, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Nein, natürlich. Ich war mit dem nicht dicke und sowas und. Aber.
Nö, das ist ein Grund, ja. Das ist okay.
Und weil das wirklich so. Und bei der Gelegenheit war ich nochmal auf seiner Page und da hat er dann nämlich tatsächlich in Gravity rumgespoilert.
Hat er jetzt auch Gravity rumgespoilert?
Hat er auch Gravity rumgespoilert.
Also ich muss ganz ehrlich, ich kann ja über den Film sprechen, ich versuche nicht zu spoilern,
ja.
Weil da sehe ich das auch noch die Notwendigkeit. So Kinostarts, das dauert, das verzögert sich dann immer, aber so Serienkram irgendwie wäre es halt.
Naja, die Serie ist noch nicht mal auf Deutsch gelaufen.
Ja, komm, aber sorry, da müssen die Leute, die sich dann wirklich das geben, das nur auf Deutsch zu gucken, dann die müssen damit leben.
Also ich war gestern.
Wir sind momentan eine global vernetzte Welt und da passieren diese Ungleichzeitigkeiten. Wenn man diese Ungleichzeitigkeiten ausradieren will, dann muss man sich euch dranhalten.
Naja, man kann aber, also ich meine, man kann am Anfang von so einem Artikel schreiben, so das und das ist eine gefährliche Sache, die oder dass man irgendwie Spoilerwarnung gibt oder sowas. Das finde ich. Also ich finde es. Ich finde, man könnte noch eine gewisse Vorlaufzeit einfach geben, sozusagen, wo man mit einem gewissen, mit einer gewissen Rücksichtnahme auf die Spätbreaker, auf die Menschen mit Spätguck-Hintergrund oder mit Deutsch, mit.
Ich meine, Plom ist halt so jemand, kann man immer gut spoilern, weil er guckt sich grundsätzlich nie eine Serie an, die noch nicht fertig gedreht ist, also die noch nicht abgeschlossen ist. Also, weil, ich glaube, er hat da einfach so ein paar traumatische Erfahrungen gehabt, wie, weiß ich nicht, Firefly oder so, wo dann halt einfach plötzlich nach der ersten Staffel dann einfach nicht mehr weitergeht oder so, ja.
Menschen mit Serienlokalisierungshintergrund.
Oder so, ja, oder mit, Deutsch-Guck-Hintergrund.
Genau.
So.
Das ist hier Thorsten, ein Freund von mir, der hat nämlich auch, der ist mitten in der letzten Staffel drin, weil er die mit seiner Frau zusammen auf Deutsch geguckt hat. Und er hat sie auch bekniet, dass sie doch auf Englisch jetzt noch die letzten Folgen gucken. Und sie hat aber vielleicht ist sie Englisch nicht so doll, sie hat wohl vielleicht auch keine Lust, einfach die mittendrin jetzt die Synchronisationsstimmen zu wechseln.
Ist doch blöd, glaube ich, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, dann.
Ja, und darum kann er, und er meint, das ist Twitter ist ein Minenfeld. Also das ist
auf jeden Fall.
Und also ihm fällt das echt, und ich durfte gestern auch gar nichts erzählen und sowas, und das war schon echt krass. Und da fand ich es in dem Zusammenhang, fand ich es sehr spannend, diesen Artikel, der in der FAZ erschienen ist. Also gab ja direkt am Mittwoch, glaube ich, also am Sonntag ist die letzte Folge in Amerika gelaufen. Mit anderen Worten, am Montagabend konnte man es hier frühestens
oder Mittwoch bequem war, glaube ich, der erste deutsche Pay-TV-Sender, der das auch gebracht hat.
Auf Watchever ist es wohl, glaube ich, mit 24 Stunden Verzögerung gelaufen tatsächlich. Okay, ja, also das ist
auch noch irgendein anderer Partner, irgendein Pay-TV-Sender.
Genau.
Auch noch,
also, und ja. Und ich habe ja mal, ich habe bei Spreeblick vor Jahren hatte ich ja mal die Idee, über Serien, also wie eine Fernsehkritik zu machen auf Spreeblick, nur halt über Serien, die im deutschen Fernsehen noch gar nicht gelaufen sind, also die man sozusagen per BitTorrent sich zwangsläufig runtergeladen haben muss, und hab ich mit Malte damals überlegt, ob das legal machbar ist, ob man sich damit in irgendwelche, das ist dann ein paar Jahre später, also mittlerweile lese ich einen Blog, was, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, leider.
Das ist, glaube ich,
genau, Spiegel Online macht das, FAZ macht das, alle machen das mittlerweile, es ist ja wirklich mittlerweile absolut gang und gäbe, über Serien, die du hier nicht mal gucken kannst, legal, Filmkritik, und ja, guckt euch das doch einfach an, also da sieht man mal so dieses, diese Kostenmentalität übrigens, ach übrigens, diese Serie solltet ihr euch runterladen. Also
das ja, das ist ganz lustig eigentlich. Ja,
und jetzt, das finde ich, ist noch der nächste Schritt, dass die FAZ in ihrem...
Ich glaube, ich hab in der FAZ das erste Mal über Homeland gelesen, glaube ich, damals auch, ja.
Genau. Und jetzt die FAZ, zwei Tage nachdem die Serie, also nachdem du auf Deutsch die hast auf keinen Fall sehen können und auf Englisch auch legal höchstens auf irgendwelchen obskuren Medien, macht die FAZ, also so, dass man vorher auf Twitter, dass ich Warnung gelesen habe, okay, wer hat Breaking Bad noch nicht gesehen hat, sollte heute den Medienteil der FAZ mit geschlossenen Augen wegwerfen, weil auch direkt ein riesengroßes Bild drinne war und alles Mögliche und so, und dann auch, und dass wir mittlerweile, also dass offensichtlich die FAZ, was eine relativ konservative deutsche Zeitung ist, die sich an eher ältere Leser wendet oder ältere Leser hat, mittlerweile soweit ist, okay, auf diejenigen, die keinen Internetanschluss haben und sich sowas nicht per BitTorrent, auf die scheißen wir jetzt einfach mal, weil wir wollen die Leser abholen, die Analyse sehen.
Ich frage
sehen,
mich ehrlich wollen. Gesagt auch, aber auch, ob sie da nicht irgendwie ihr Publikum total verkennen.
Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, die Schnittmenge zwischen Leuten, die irgendwie die FAZ im Abonnement haben und Leuten, die sich Serien aus dem Internet laden, nicht so groß ist.
Also wenn, dann hätten sie diesen Artikel auf jeden Fall in erster Linie online veröffentlichen sollen vielleicht.
Und ja, also ich glaube, dass sie selber, also ich glaube, Journalisten sind halt alle mittlerweile, das muss man einfach so sagen, ich glaube, Journalisten gehören definitiv mittlerweile zur Netzgemeinde TM, ja. Die sind ja alle irgendwie auch auf Twitter und die sind ja auch alle irgendwie affin und sind ja auch alles News-Junkies. Ich meine, du bist kein Journalist, wenn du nicht irgendwie so ein spezielles Verhältnis zu News hast, und wenn du ein spezielles Verhältnis zu News hast, dann kommst du im Internet richtig vorbei. So.
Das heißt also, und als Medienjournalist, als Fernsehkritiker, da ist, steht wahrscheinlich
da. Ich glaube, da gibt es mittlerweile echt ein ziemlich großer Gap zwischen den Journalisten und ihrem Publikum teilweise. So. Also gerade im Printbereich. Naja.
Aber mit welcher Selbstverständlichkeit das offensichtlich mittlerweile.
Wo wir nochmal einmal über Gravity geredet haben, habe ich gesehen, habe ich für gut befunden. Es ist ein unglaublich sehenswertes optisches Spektakel.
Also man soll ihn unbedingt vor dem Kino sehen und am besten so IMAX 3D oder sowas.
Ja, ich habe ihn jetzt 2D gesehen.
Ja.
Also auf einer recht okay großen Leinwand irgendwie. Und das war schon echt, das hat mich einfach umgehauen. Ich habe danach getwittert, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu aus dem Impuls heraus war, aber ich habe gesagt, das ist der bildgewaltigste Actionfilm, den ich je gesehen habe.
Also ich habe Freunde von mir, die sind auch total durch, also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, und die haben uns, also als wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, haben wir uns abends direkt mit denen getroffen, und dann so, oh Gott, Gravity und so, und wenn ihr den anguckt, dann kommen wir nochmal mit, so quasi. Also sie wollen den unbedingt nochmal mit uns zusammen.
Ich überlege mich auch, ob ich da nochmal ins IMAX gehe. Ralf Stockmann hatte das auch überlegt, ob wir da irgendwie zusammen nochmal die IMAX-Version nochmal angucken.
Auf jeden Fall.
Bei 3D wollte ich mir, also ich glaube, dass bei 3D bei dem Ding echt schocken kann, so.
Und
also, spoilern kann man da übrigens relativ eigentlich fast gar nicht, weil
der Typ hat es in drei Sätzen, hat es in einem Satz geschafft.
Es gibt jetzt nicht so viel Handlung da.
Okay. Also das ist aber, er hat mir so ein bisschen was, die haben mir uns dann so ein bisschen was erzählt, was passiert, dann habe ich so gesagt, das klingt total klaustrophobisch. Dann so, ja, ist es auch, aber halt in so einem total Weltall, offenes Weltall, hast du so eine totale...
Also ich glaube ganz ehrlich, also jetzt abgesehen von den Action-Szenen, ne, alleine nur diese Szenen so vor dem Hintergrund des Erdballes, so, ja. Also das auf der großen Leinwand so inszeniert, wie das da passiert ist, allein das ist schon so ein Eye-Candy, das ist so, das zoomt dich so weg, das ist so krass einfach. Das muss ziemlich nah dran an dem sein, was so Astronauten erleben.
Ja, es haben auch irgendwelche Astronauten wohl gesagt, so gut ist Schwerelosigkeit noch nie dargestellt worden im Film.
Ja, ja. Und vor allem, ich saß auch neben einem, der hatte sogar einen Doktor in Philosophie, nicht in Astronomie oder so, auf jeden Fall in Physik, theoretische Physik. Oder so. Und der hatte dann tatsächlich ein paar Sachen zu meckern. So, ne? Aber halt wirklich so total nerdige Dinge. So, okay. Die man so jetzt so. Also, wenn ein Ding im Vakuum von einem schnellen Objekt getroffen wird, dann fliegt es nicht einfach so auf die Erdoberfläche, sondern dann wird es erstmal in 1000 Sinks zersplittern und wusste halt ganz genau, wie irgendwie jeder Teilchenprozess im Vakuum in der Schwerelosigkeit irgendwie alles sich verhält und konnte dann irgendwie so detailreich irgendwie sagen, dass halt, ja, aber der Orbit nicht nah genug war, dass halt dieser Impulsgeschwindigkeit dazu und so weiter. Also es war halt dann irgendwie. Also wenn man halt einen richtig krassen Wissenschaftsnerd dabei hat, dann kann man da, glaube ich, Sachen finden.
Also Explosion hat man nicht gehört, mit anderen Worten.
Ja, ja, also das war lustig. Das wurde am Anfang, fängt das damit an, dass da so eine Bildtafel ist, um die erstmal genau das klar macht. So, übrigens, Explosion wird man nicht hören. So, weil ich glaube, dass die Sehgewohnheiten der Leute so krass tangiert hätte oder hat, ja, dass sich entschieden haben, vorher nochmal anzukündigen. So, ja, also, es wird Action-Szenen geben, aber die werden nicht laut sein.
Okay, krass. Ja,
aber trotzdem, also auch diese Action-Szenen, es ist unglaublich, man muss ja sagen, dieser Regisseur, ich habe seinen Namen vergessen, ich glaube, so ein spanischer Name. Also von ihm kennt man vor allem den Film Children of Man. Kennst du den?
Nee, kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Also das spielt irgendwie in einem zukünftigen dystopischen London, irgendwie, keine Ahnung, 2030 und so. Und die Framing-Story ist halt, dass keine Kinder mehr geboren werden, seit 20 Jahren. Mhm. Ja? Und die ganze Gesellschaft in so einer Art totalen Untergangsdepression ist, die ganze Menschheit, weil es halt keinen Nachwuchs mehr gibt. Ja?
Yeah.
Also aus irgendeinem Grund, und keiner weiß auch warum, werden keine Babys mehr geboren, also null.
Okay.
Ne, und dann gibt es halt irgendwie, dann ist halt so und eigentlich fängt es damit an, dass sie im Fernsehen sehen, dass der jüngste Mensch der Erde, und der ist irgendwie, keine Ahnung, 18 oder sowas, ja, dass der gestorben ist.
Oh.
So. Und alle waren halt einfach nur noch also je jünger jemand ist, desto mehr Hoffnung
hat man, ne?
Also,
noch, dass er...
Und die Jugend ist eine Hoffnung. Und die Story geht dann halt darum, dass halt irgendwie dann doch ein Kind geboren wird, nach 18 Jahren oder so, das erste Kind. Ne? Und naja, die versuchen halt diese Mutter mit dem Kind irgendwie in Sicherheit zu bringen, dass sie halt nicht irgendwie instrumentalisiert wird von den Politikern oder was weiß ich. Und jedenfalls, das Krasse an dem Film ist halt auch, diese unglaublich langen Szenen, Einstellungen. Also dieser Regisseur steht auf total super lange Einstellungen.
Ja.
Da gibt es eine Einstellung, die geht über 20 Minuten lang und ist eine unfassbar komplexe Kriegsszene.
Jetzt bei Children of Man? Oder
bei Children of Man, ah, okay. Genau. Also das ist so, die fängt halt irgendwie an, dass sie irgendwie festgenommen werden und dann kurz davor sind, erschossen zu werden, dann kommt irgendwie eine andere Einheit und erschießt dann die Leute, die sie erschießen wollten. Er kann dann fliehen und dann versucht er dann halt irgendwie aus dem Hochhaus diese Mutter mit dem Kind zu befreien, muss sich dann halt da irgendwie so durchschlängeln und kämpfen, während halt draußen plötzlich Panzer anrücken und das Hochhaus von außen beschießen und also so völlig absurd krass alles so, ne? Und,
okay.
Und das alles in einer einzigen Szene ohne einen Schnitt, ohne einen zumindest sichtbaren Schnitt. Das ist so mindblowing. Und da gibt's ein paar andere Szenen, die auch so ewig lang sind. Und man fragt sich wirklich wieder, wie die das hingekriegt haben. Das ist schon echt krass. Und das Gleiche hat dann auch dieser Gravity-Film. Also diese unglaublich langen Einstellungen, aber halt auch total geil gespielt mit so optischen Geschichten. So, ja. Also da wird dann so eine Astronautin halt so von so einer Explosion, oder nicht Explosion, aber von so einem Einschlag, Meteoriteneinschlag, plötzlich so weggeschleudert, ja. Und in dieser Schleuderbewegung dreht sie sich dann halt die ganze Zeit, ja. Und die Kamera folgt ihr die ganze Zeit, so wie sie ins Weltall so rausgeht, so folgt ihr die ganze Zeit in dieser Schleuderbewegung. Und diese Schleuderbewegung wird halt immer langsamer, ne? Und dann geht dann halt die Kamera auch immer näher ran an sie in dieser Schleuderbewegung, bis sie dann halt sozusagen in dieser Schleuderbewegung auf ihrem Gesicht fokussiert, halt sich mit ihr rumschleudert, ja.
Ah, okay.
Und in dieser Bewegung, ne, also wo man halt im Hintergrund immer so sieht, wie dann plötzlich die Erde vorbeifliegt, so, und diese Kamera aber immer weiter und immer ganz langsam so auf ihr Gesicht zugeht, ja. Und irgendwann sieht man halt die Erde nur noch als eine Reflexion auf ihrem Helm, auf ihrer Helmscheibe, ja. Sieht man so die Erde dann noch so. Und dann geht das noch weiter rein, also bis in den Helm rein, ja, so dass man nur noch plötzlich die Erdscheibe wiederum sieht auf ihre Pupille.
Ah, okay.
Dann dreht sich die Kamera in ihrem Helm sozusagen und nimmt die Perspektive plötzlich von ihr ein und man sieht plötzlich ihre Perspektive, wie dann halt
krass. Also,
es ist so, boah, einfach so, boah, okay. Boah, krass.
Ich werde das, ich werde mir das unbedingt angucken.
Das macht echt Spaß. Das macht echt Spaß, diesen Film zu gucken. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler.
Ich glaube nicht, das wird einfach eine gute Szene beschrieben. Was habe ich denn noch alles?
Naja.
Wir können übrigens auch über das neue iPhone spoilern, über das iPhone 5S.
Genau, spoiler doch mal. Du hast es jetzt gerade neu, ne?
Ich habe das jetzt neu, genau. Seit gestern habe ich es. Ja, sieht aus wie das alte. Bis auf diesen Ring, der jetzt. Ich bin ja ein großer Freund vom weißen iPhone. Ich habe ja mein
altes. Hast du nicht das Goldene geholt?
Ich habe mir nicht das Goldene geholt. Ich finde das neue Schwarze auch schön. Also dieses Space Gray.
Ja.
Das ist ja nicht mehr schwarz. Das ist ja schon eine deutlich andere Farbe als das hier. Also schon.
Ich finde das Schwarze war geiler, ehrlich gesagt.
Das ist ja so ein Monolith-Ding.
Genau.
Und
2001 Monolith.
Genau. Und ich mag das Weiße. Wobei hier unten diesen silbernen Ring, der jetzt hier um den Home-Button drum ist, der sieht schon ein bisschen cheesy aus, offenweise.
Benutzt du die, erste wichtige Frage, glaube ich, benutzt du die Fingerprint-Geschichte?
Selbstverständlich.
Ja.
Das ist, ich zeig's dir, kurz drücken,
ja.
Zack.
Ja, nee, würde ich auch machen, ganz klar.
Dass das Ding jetzt nicht hypersicher ist und nicht das mega sicherste, ich glaube, es ist sicherer als der vierstellige PIN-Code, den jeder kennt, der mit mir schon mal in einer Straßenbahn gefahren ist und mir dabei über die Schulter geguckt hat. Also es ist ja so ein PIN-Code, ist ja nun auch nicht super sicher.
Ich bin nicht schnell genug, sowas zu sehen, also ich kann sowas nicht antizipieren.
Also ich habe gehört, dass wohl jeder, der Kind...
Wenn man das übt, dann kann man das, glaube ich, irgendwann.
Ich glaube, wenn man darauf achtet, dann geht das relativ flott.
Ist egal.
Aber das ist ja bei dem, das ist halt wirklich, man drückt diesen Knopf, lässt ihn kurz los, lässt den Daumen drauf liegen und das Telefon ist entlockt. Das ist leichter als ein klassisches iPhone, was keinen Code hatte, wo man diese und dann diese Geste machen musste.
Ja.
Das ist mehr Arbeit, einfach also diese Finger drauf liegen lassen und dann ist es geunlockt. Ist wirklich ist echt gigantisch. Also es ist wirklich beeindruckend. So wie sicher, ja, okay, braucht man nicht drüber.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als diese Ankündigung war und dann irgendwie sofort alle Leute gesagt haben, so, boah, hier kann man doch sofort hacken und so,
ja.
Da habe ich mir gedacht, so, ach Leute, jetzt wartet doch mal ab irgendwie. Die haben da gesagt, irgendwie, dass sie nicht irgendwie direkt den Finger scannen, sondern halt
totaler
irgendwie.
Ich glaube, haben sie das gesagt?
Ich habe es wirklich in der Keynote
nämlich nicht gehört. Müssen wir vielleicht nochmal drauf achten. Ich habe das
auch nicht davon gehört. Ich habe den Live mit Blog
geschickt. Ich habe danach davon gelesen, dass das irgendwo.
Ich habe das in diesem Live-Blog
mitgelesen.
Egal. Auf jeden Fall. Also da haben sie ja gesagt, die unteren Hautschichten würden halt davon gescannt und eben nicht irgendwie der normale Fingerabdruck.
Ja.
Und dann hatte man ja auch gehört, dass die da irgendwie für ganz viel Geld irgendwie eine ziemlich coole Firma aufgekauft hatten für Fingerabdruckgeschichten und so. Und ich dachte mir so, hey, jetzt nimmt man den Mund nicht so voll. Das wird jetzt nicht so einfach zu hacken sein wie ein normaler Billig-Scanner, ne? Habe ich mir so gedacht und fand ich dann doch ganz erstaunt, als dann Starbucks dann halt irgendwie, weiß nicht, zwei Tage später dann ankam. Gehackt.
Naja, es war ja auch nicht ganz so einfach wie der Billigscanner. Sie mussten ja die Auflösung ein bisschen erhöhen.
Naja, das war die Frage. Also sie haben es auf jeden Fall, die haben die Auflösung erhöht.
Achso, ich dachte,
damit hat es dann funktioniert auf Anhieb. Ich glaube, sie haben es mit einer einfacheren Auflösung noch nicht ausprobiert.
Ach so, ich dachte, das hätten sie quasi, das wäre der erste Versuch gewesen, das quasi mit einer geringeren Auflösung zu machen, und dann hat es nicht geklappt.
Nee, also der Starbucks, der macht das ja schon länger, und der hat da wohl irgendwie schon im Vorfeld alles schon sich ausgedacht und geplant und so.
Ja, okay.
Und das Einzige, was halt fehlte, war dieses iPhone, und da meinte er auch noch, das ist das Allerschwerste an diesem Hack wäre gewesen, an ein iPhone ranzukommen. Also da habe ich mich dann schon gewundert und dachte mir so, okay, also ja, keine Ahnung, irgendwie, dass die halt dann mal eben so schwupsiwupps das sofort irgendwie gehackt kriegen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gedacht, wir haben, glaube ich, noch über geredet, so. Wir haben, glaube ich, gesagt, so, wenn sie es bis zum Kongress schaffen, dann sind sie gut.
Dann, also meine Meinung war, wenn sie es über den Kongress, also wenn das iPhone bis zum Kongress hält, ist es gut.
Ja.
Also ich habe schon so gedacht, genau, dass es so 2-3 Wochen dauert, dass es ganz so schnell geht, hatte ich auch nicht mitgerechnet. Das ist.
Das hat mich ein bisschen enttäuscht von Apple, ehrlich gesagt. Also weil, also da hätte ich mehr erwartet.
Ja.
Also ich würde es trotzdem nutzen. Also weil ich meine, ich habe halt iOS 7 drauf gespielt, und iOS 7 legt sehr, sehr viel Wert drauf, dass man einen Sicherheitscode macht. Ne?
Okay.
Und man muss den Sicherheitscode eingeben, oder man muss einen machen und kann erst hinterher irgendwie über Einstellungen so sich irgendwie ewig durchklicken, bis man dann irgendwie das mal wieder deaktiviert bekommt. Aber ich muss das deaktivieren, weil ich benutze halt mein iPhone halt auch mal zur Live-Navigation, während ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und da habe ich dann halt einfach keinen Nerv, irgendwie dann noch einen Code vorher einzugeben, wenn ich gucken will, wo ich hin muss und wo ich hingehe.
Na, ich hatte es vorher so oft, ich hatte es so auf 10 Minuten eingestellt, oder, also dass der Log erst nach 10 Minuten kommt früher.
Ja.
Und das ist, jetzt ist er bei 0, also jetzt ist, ich drücke oben den Power-Button und dann muss man sofort den Code eingeben, weil es halt so einfach, das zu machen. Und das ist schon alles, und ich habe einen 6-stelligen Code vorher gehabt, also nicht den ganz unsicheren, also einen Zahlencode allerdings auch. Wenn man so als Tipp unter iOS, also auch schon früher so, wenn man einen Code hat, der nur aus Zahlen besteht, dann kann man auch mehr als, dann kriegt man trotzdem keine Keyboard-Tastatur, sondern hat man immer noch, also dann hat man so eine Code-Eingabe, wo man dann nur, und hat aber trotzdem eine Zahlentastatur. Also quasi so ein Kompromiss aus super sicherem Passwort. Aber irgendwie hatte ich halt immer, also erstens, im Bus irgendwie oder eben in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an öffentlichen Orten irgendwie mein Passwort einzugeben oder diesen Code einzugeben, war immer sehr, sehr nervig, fand ich. Noch schlimmer fand ich eigentlich so meine Apple-ID, dafür das Passwort irgendwo einzugeben in der Öffentlichkeit.
Na, das sieht man ja nicht, finde ich. Also.
Ja, aber das ist ein Passwort, bei dem, okay, bei mir hängt jetzt nicht mehr, ich habe nur eine Apple-ID für alles. Das ist im Nachhinein. Ich
habe auch nur eine Apple-ID.
Das ist, ja, bei mir hängt da aber theoretisch, also wenn ich eine App hätte, im Store habe ich jetzt nicht mehr, aber also mit meiner Apple-ID, dann doch, kannst du zum Beispiel müsste reichen, um zum Beispiel die Trivago-App aus dem Store zu nehmen oder eine neue Version hochzuspielen. Also es sind schon wirklich so, da hängen schon Apps dran, die mehrere Millionen User haben an diesem Passwort. Und darum war das jetzt kann ich da endlich mal ein wirklich sicheres Passwort für nehmen. Vorher war das halt so ein relativ langes Passwort, was ich aber trotzdem noch regelmäßig auf der iPhone-Tastatur tippen musste. Das muss jetzt nicht mehr der Fall sein. Und das ist schon, also das will ich unbedingt so haben, dass das ein sicheres Passwort ist. Und dafür ist das auch gut, weil das geht jetzt auch easy peasy. Also wenn jemand.
Das ist jetzt aber, finde ich ehrlich gesagt, also da würde ich dann überlegen, also ob ich das wirklich auch für meine Apple-ID verwende.
Du kannst ja mit dem Fingerabdruckscan kannst du ja genau eine Sache machen, nämlich im App Store Sachen kaufen. Das ist ja das Einzige, was du
machen kannst. Achso, du kannst, das ist nicht deine Apple ID Passwort dann.
Nee, das kann ich nicht. Das ist ausschließlich für den Einkauf von Dingen.
Okay.
Und wenn man das Telefon das erste Mal gestartet hat, muss man auch nochmal seine Apple ID das Passwort eingeben. Also offensichtlich hat Apple das so gemacht, dass sie im Arbeitsspeicher irgendwie quasi mit deinem, also wird das Passwort dann abgelegt und dann musst du es halt mit deinem, also wird auch nicht auf Platte gespeichert oder sowas.
Okay.
Also das scheint, das macht alles schon einen Eindruck. Also man hat das Gefühl, als würden sie diesem Fingerabdruck selber nicht bedingungslos trauen, was eine gute Einstellung ist in Anbetracht der Tatsache, wie unsicher ist.
Ja, klar.
Und ich habe nicht mein Zeigefinger draufgelegt. Also ich habe jetzt nur beide Daumen drinne bisher. Also man muss ja jeden Finger einzeln scannen im Zweifelsfall. Man kann bis zu 5 Fingern, soweit ich weiß. Jetzt dachte ich so, wäre Zeigefinger eigentlich so das Naheliegendste. Ja. Aber jetzt habe ich gerade einen neuen Pass beantragt, beziehungsweise auch schon erhalten. Und dafür musste ich ja auch meinen Zeigefinger beim Start hinterlegen. Mhm. Und darum wollte ich nicht, also da wollte ich wollte quasi nicht mein...
Es war Datensparsamkeit, dass du, nee.
Nee, ich musste...
Nee, warte mal. Du musstest beim Start, musst du den Zeigefinger.
Genau.
Und deswegen nimmst du jetzt den Daumen für...
Naja, es ist sowieso, ich meine, den,
also
den
Daumen... Also wenn du jetzt nämlich den Zeigefinger auch genommen hättest, dann hättest du, das wäre die datensparsamere Variante gewesen. Weil dann hättest du nur sozusagen ein Datum rausgegeben, das eh schon weitergegeben ist.
Ach so, das meinst du. Nee, ich wollte halt mein Telefon nicht mit etwas entlocken, was der was der Staat sowieso, was er, von dem ich weiß, dass er es hat.
Mhm.
Also ich
okay.
möchte...
Ah, das ist doch so, okay, so rum. Ah, okay. Damit der Staat nicht in seiner Datei nachgucken kann. Ah, Fingerprint, hey, haben wir schon.
Genau. Okay. Ich meine, ich weiß, dass die im 202 eh drum rumkommen.
Ja.
Aber... Das so leicht wollte ich es dann doch nicht machen, so nach dem Motto. Und man braucht den Zeigefinger auch gar nicht. Also ich dachte so, das wäre so eine relativ häufige Haltung, dass man irgendwie das so macht. Aber die eigentliche Haltung ist, ich habe so auf der Handfläche liegen das Telefon und drücke mit dem Daumen.
Ich benutze den auch mal mit dem Daumen.
Und man nimmt fast nur den Daumen dafür. Also ich habe hin und wieder mal noch, wofür ich es halt noch machen werde, ist, wenn ich Software entwickle, also Apps entwickle fürs iPhone, dann liegt das Telefon auf dem Tisch, hängt mit dem Kabel dran und dann lasse ich es auch manchmal einfach liegen, weil ich gar nicht mit der App selber interagieren will, sondern einfach nur im Xcode, im Debugger sehen will, was jetzt als nächstes passiert und dann muss ich es manchmal anlocken und das ist dann halt, wäre mit dem Zeigefinger etwas bequemer als mit dem Daumen, aber geht jetzt halt nicht, weil der feine Herr Staat unbedingt meinen Fingerabdruck haben wollte.
Ja, und ich meine, es gab dann diese zumindest gibt es dann halt so Verschwörungstheoretiker oder keine Ahnung, Leute, die dann halt sagen, ja, dann kann jetzt hier über Apple und so, die sind ja auch hier Prism und so und dann hat jetzt auch die NSA die ganzen Fingerabdrücke, und so. Und ich denke mir dann halt so, erstens, also meine Fingerabdrücke hat der amerikanische Staat schon komplett.
Ja, weil du eingereist bist.
Weil ich einfach eingereist bin, so. Das hat er von allen Leuten, die je zumindest die letzten 10 Jahre eingereist sind. Und das zweite ist, dann haben sich die Leute darüber aufgeregt, hey, genau, das ist jetzt total unsensibel, dass die, dass Apple jetzt halt mitten in diesem NSA-Skandal so einen Fingerabdruckscanner rausbringt.
Mhm. Das hat Sascha, glaube ich, auch gesagt.
Genau, Sascha war einer davon, aber nicht nur er. Und das ist halt irgendwie auch wieder Schwachsinn, weil man weiß natürlich, dass die Dinger 2 Jahre vorher angefangen werden zu planen und ungefähr, keine Ahnung, mindestens ein Jahr schon vorher festgelegt ist, wie das Ding aussieht und was es hat und so weiter und so fort.
Hier fragt ja jemand im Chat, ob das denn nach wie vor ein Button ist, der Home-Button sozusagen mit dem Fingerabdrucksensor drin. Ja, ist es. Es ist im Wesentlichen der gleiche Button wie vorher. Gibt auch noch nach, also dieses lange
Button. Wie sieht der aus? So?
Ne, ist halt einfach eine.
Er hat einfach nur nicht mehr diese, vorher ist da ja so ein Rechteck noch eingezeichnet gewesen.
Genau, das ist ja sowieso jetzt hinfällig geworden mit iOS 7. Das hat ja sehr
nach. Wenn ich da drauf drücke, dann sagt er einfach, wiederhole.
Genau, das ist halt, weil er deinen Finger nicht kennt.
Das ist eine Unverschämtheit. Ich fühle mich diskriminiert.
Und wenn du den Daumen lange gedrückt hältst, dann geht halt ganz normal Siri los. Also es ist schon so eine... Und man ist jetzt, also wenn man jetzt noch irgendwo Passwörter eingibt, ist man jetzt noch genervter als vorher, weil man möchte einfach nur den Finger auf den Home-Button legen und dann soll er das gefälligst selber eintragen.
Was wollt ihr denn? Ach ja.
Ansonsten ist es... Ich hab angefangen, einen Artikel mal wieder für meinen Blog zu schreiben, wo ich quasi das iPhone 5 gegen das iPhone 5S antreten lasse. So aus der total Luxus-Schienensicht. So, was ist denn alles besser geworden am 5S gegenüber dem 5er? Und jetzt soll ja die Geschwindigkeit doch um einiges höher sein. Und wenn man so Apps startet, dann ist sie auch höher. Mir ist aber eigentlich kein Fall eingefallen vom iPhone 5, wo es mir zu langsam war.
Ja.
Also doch, ein Punkt ist mir eingefallen, und zwar das Starten der Facebook-App ist aus irgendwelchen Gründen ja immer noch extrem langsam auf dem iPhone 5. Ja. Und das ist aber mit dem iPhone 5 ist auch nicht wirklich viel schneller geworden. Und ich habe festgestellt, also ein bisschen schneller scheint zu sein, aber manchmal ist es auch langsamer als auf dem iPhone 5 und so. Ich habe das Gefühl, das hängt gar nicht mit dem Prozessor zusammen, sondern irgendwie mit, dass er da schon irgendwelche Netzwerk-Requests macht oder sowas, die dann abgeschlossen sein müssen oder dergleichen mehr. Also so von der Geschwindigkeit her, muss ich sagen, war dieses iPhone 5 mehr als ausreichend.
Und was ist so mit Bild, also die Kamera ist ja auch besser geworden.
Kamera ist besser geworden, ja. Der ist die. Ja,
ich hab auch schon mal eins in der Hand gehabt, Jörg hat auch eins. Und ich habe dann nämlich tatsächlich auch so ein bisschen die Kamera getestet. Also diese größeren Pixel, also diese Lichtempfindlichkeit gestiegene, die macht schon echt einen Unterschied. Also weil ich bin ja auch meistens irgendwie, ich mache Fotos, wenn ich irgendwie mit Leuten trinken bin oder so. Jetzt zum Beispiel könnte man jetzt gut ein Foto machen.
Genau.
Und das ist jetzt einfach dann einfach kein Licht, kein Sonnenlicht. In den meisten Situationen, in denen ich Fotos mache. Und ich glaube, das würde sich definitiv sehr gut auf meine Fotos auswirken.
Das ist klar, da macht es einen gewissen Unterschied. Er ist jetzt nicht irre groß. Also ich suche da nochmal ein paar Fotos raus, wo ich das so gegeneinander halte. Ist schon besser geworden, aber ich glaube, wenn man da so eine kleine Kompaktkamera hat, die einfach einen 5-3-mal so großen Sensor hat oder sowas, dann ist dagegen sieht jedes iPhone alt aus. Also das ist wirklich, also die ist immer noch sehr, sehr kleine Kamera, aber ist ein bisschen besser geworden. Ich habe das Gefühl, dass sie viel, viel schneller geworden ist, die Kamera.
Okay.
Das ist, also, was ich gestern, ich habe halt so ein paar Fotos von mir ich wollte auch den Blitz testen, so dieses, da sind ja jetzt diese zwei LEDs drinnen, nicht mehr nur noch eine LED, und die beiden LEDs haben unterschiedliche Farben, sodass der Blitz, die Blitzfarbe genau den Verhältnissen angepasst wird, um möglichst natürliche Hauttöne und sowas hinzukriegen.
Okay.
Das hat man auch, ich habe so ein Foto gemacht, wo ich hier so ein Regal fotografiert habe und da ein kleines Tierchen drinnen, also so ein was mit Blitz halt, beziehungsweise hier meinen Ehering fotografiert und das einmal mit dem iPhone 5 gemacht und mit dem 5S. Und da sieht man schon, dass beim 5S sieht das Regal halt, die Farbe des Holzes ist schon deutlich natürlicher und deutlich näher dran an dem, was ich wollte. Und dann habe ich sehr viele Fotos von mir selber gemacht, wo ich mir quasi die Kamera ins Gesicht gehalten habe und dann mit den einzelnen.
Und lustig, stell die alle ins Netz bitte.
Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass das von dem 5er iPhone, also ich meine, könnte auch an anderen Gründen liegen, aber sind deutlich mehr Fotos verwackelt als mit dem 5S. Und das war so auch gestern, als ich hier nochmal so ein bisschen rumgelaufen bin und so ein paar Abendsaufnahmen gemacht habe, die sind gar nicht mal unbedingt, also ja, sie sind teilweise auch ein bisschen schärfer und rauschen nicht ganz so schlimm und sind lichtempfindlicher, aber sie sind auch weniger verwackelt, ist so mein starker Eindruck. Und was ganz lustig ist, also es gibt ja jetzt diesen Burst-Modus, also dieses, dass du quasi beim Fotografieren einfach den Daumen drauf hältst und dann macht der so lange Fotos, 10 Fotos pro Sekunde, bis du den Daumen wieder loslässt.
Okay. Gibt es auch bei mir? Nee, das gibt es nicht.
Ne? Nee, das gibt es jetzt wieder so ein, also hätten sie problemlos auch ins iPhone 5 einbauen. Ja, Kamera Plus kann das. Und da habe ich das auch schon hin und wieder mal genutzt. Ist halt cool, wenn du irgendwie so, also als ich im Urlaub war und wusste, dass Delfine gleich springen, dann hast du einfach den Burst-Modus. Und irgendwann war der Delfin halt perfekt draußen, dann hast du nachher dieses Foto genommen und die anderen einfach weggeschmissen. Für so eine Aufnahme ist das natürlich das absolut geil, perfekt. Ja. Oder was anderes beim Slackline mal so irgendwie so rum, dann ist natürlich auch der Moment cool, in dem du dann sozusagen runterspringst oder sowas und den willst du genau drauf haben und den würdest du sonst nie erfrischen und so hältst du einfach die ganze Zeit voll drauf. Und das kannst du jetzt auch mit dem iPhone machen. Und sie haben diesen Slow-Mo-Modus und der ist echt ganz putzig, also ich glaube, den braucht man exakt nie. Aber
stimmt, der hat dann irgendwie eine höhere Framerate.
120 Bilder pro Sekunde statt 30.
Ja.
Also so mit Viertelgeschwindigkeit.
Aber du kennst beispielsweise die Slow-Mo-Kameras, die sie dann irgendwie in professionellen Bereichen mit 50.000 oder so. Ja, 50.000 Bildern pro Sekunde.
Natürlich, das ist nicht mal nahe dran. Aber die eigene Katze da so mal springen zu sehen oder so. Oder das eigene Gesicht, das ist auch sehr. Ich habe dann mit Diana von mir gefilmt, wie ich dann einfach so mein Gesicht hin und her wackle und wie man dann so ein bisschen so, werden ja doch jetzt langsam schon ein bisschen älter, wie dann so die Wangen so wumm, wumm, wumm hin und her schwabbeln und so. Das ist schon ganz lustig.
Für dich selber. Ich werde nicht älter.
Ja, du wirst nicht älter. Stimmt, du bist ja.
Ich ja nicht.
Ja,
also ich bin ja ausgenommen. Ich mach da ja nicht mit.
Ja, also ich frage mich auch, was mich damals geritten hat, da ja zu sagen bei diesem Älterwerden. Ja. Ich einfach gesagt, nee, ich will nicht älter werden.
Hast du die TOS nicht durchgelesen? Ne?
Ja, genau. Ja, wir haben unsere AGBs aktualisiert. Sie haben nicht rechtzeitig widersprochen.
Mist, Mist, Mist. Da habe ich übrigens heute einen geilen Artikel gelesen. Darüber, warum wir noch 40 Jahre durchhalten müssen, dann sind wir unsterblich. Der hatte tatsächlich ein paar ganz gute Punkte. Also er fängt eigentlich damit an, dass er sagt, okay, also wir haben hier, es gibt mehrere Forschungsprojekte, die ganz wesentliche Erkenntnisse gesammelt haben daran, wie Altern rein genetisch funktioniert, ne?
Ja.
Und hormonell und so weiter und so fort, welche Botenstoffe da irgendwie eine Rolle spielen und wie man die hemmt und so weiter und so fort und dass sie halt die Lifespan von bestimmten Mäusen halt extrem verlängern konnten und keine Ahnung, ne? Also dass dort in der Richtung was geht, aber er meinte eigentlich halt eigentlich so diese Ray Kurzweil-Geschichte so, es ist relativ offensichtlich, dass wir bald sowas wie Mind-Upload können. Spätestens in 40 Jahren. Also die Rechenkapazität haben wir in 20. Das ist ja das, was Kurzweil immer so sagt. Ja, irgendwie Gehirn simulieren können wir in 20 Jahren. So.
Okay.
Und da ist die Technik soweit. Also von der Leistung her. Und er sagt dann halt, ja, aber das muss jetzt noch nicht der Punkt sein, wo wir das wirklich können, weil das ja nicht nur die technische Leistungsfähigkeit da sein muss, sondern es muss auch das Verständnis da sein, muss die Software da sein, etc. Und also aber spätestens in 40 Jahren ist es soweit.
Aber will man das? Also ich habe mir da irgendwann relativ lange quasi so, oder seitdem ich ein Kind bin, die Frage gestellt, warum sterben Menschen? Oder nicht nur Menschen, sondern, also es hat ja offensichtlich, und im Laufe dann der Zeit bin ich dann dazu gekommen, nein, das ist kein Unfall der Evolution sozusagen, das ist...
Nee, das auf jeden Fall nicht.
Sondern es hat einen Zweck, das ist einfach für die Arterhaltung ist es offensichtlich wichtig.
Es geht um Adaptionsgeschwindigkeit, also man muss ja sagen, dass halt jeder Prototyp einer, oder ich sage mal, jede Instanz eines Organismus ist, ja, jede konkrete Instanz ist auf eine gewisse Weise eine Hypothese. Mhm. Und weil es halt jeweils wieder ein total individuelles Ding ist, im Zweifelsfall ist es sogar eine Mutation, also eine wirklich steile These, ja.
Ja.
Und ja, die werden halt einfach rausgeschickt ins Leben, so, ja. Und die Evolution arbeitet so, dass sie halt immer wieder irgendwie neue Prototypen generiert, die sie immer rausschickt ins Leben. Wenn die Lifespan von so einem Organismus zu lang ist, dann wird diese Spezies sich nicht so schnell verändern können.
Genau.
Das heißt also, je länger die Lifespan von dem Einzelwesen ist, desto schwieriger und desto weniger adaptionsfähig an beispielsweise sich wechselnden Umwelten und so weiter und so fort, ist die Spezies.
Genau. Also man kann eigentlich sagen, die unsterblichen Tierarten sind alle schon ausgestorben.
Ja, also man muss ja auch sagen, also da gibt es halt auch ja ganz viele Tierarten, die sehr, sehr lange Lifespans haben und stehen alle auf der roten Liste, so, ne? Also diese Galapagos-Schildkröten oder irgendwie.
Die sowieso, obwohl.
Wie heißt dieser Fisch, dieser, der auch so der Urahn von uns ist? Der Quastenflosser oder sowas. Ja, genau, Quastenflosser.
Naja, welche Fischart ist nicht vom Aussterben bedroht? Das ist ja wirklich so fast jeder quasi.
Naja. Na egal, aber ja.
Oh, da kann ich gleich noch irgendwie was zu erzählen. Das ist, habe ich, aber ich bin irgendwie so, da bin ich erstmal sozusagen auf diesen Gedankengang darauf gekommen, okay, das hat offensichtlich einen Zweck, dass wir, dass Tierarten sterben. Das ist biologisch gesehen, ist das am sinnvollsten. Für das Individuum mag das tragisch sein, aber für die Art ist es das Beste. Ist offensichtlich das überlebensfähigere Modell des,
Aber mein Leben ist wichtiger als Deutschland.
Und wenn ich jetzt so überlege, also ich meine, wenn man selber, also klar, wenn ich der Einzige wäre, der unsterblich wäre, dann wäre es vielleicht irgendwie noch ganz lustig.
Ja.
Aber wenn die ganzen anderen blöden Säcke um mich rum auch alle unsterblich sind, also dann hast du irgendwann so diesen falschen, also hier, dann hast du ja, also wir leben ja schon in einer Gesellschaft, die darunter leidet, dass die Leute, dass es viel mehr ältere Leute gibt als jüngere Leute und dass es darum keinen Fortschritt mehr gibt, weil die Alten alle so, ist doch eigentlich alles ganz gut so und die Jungen, die noch Änderungswillig, hatten wir auch schon mal, dass die, stell dir vor, jetzt hast du plötzlich nur noch einen Haufen, die Jüngsten, die da sind, sind eben 500 und die diskutieren die ganze Zeit mit den 600-Jährigen darum, ob man jetzt
dieses Internet jetzt endlich mal in sein Leben lassen soll.
Genau, also ich meine, dann hast du gar keinen Fortschritt mehr. Will man das?
Ja, aber andererseits, die einzigen Leute, die ihr Mind uploaden werden, sind die Fortschritts- bejahenden Leute. Ja, das ist ja auch eine Selektion. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, so ab auch jenseits der 50, die durchaus sehr fresh sind und irgendwie innovativ.
Ja, aber es ist eine Minderheit.
Ist eine Minderheit, aber das ist die Minderheit, die sich uploaden wird und nur die.
Nein.
Doch.
Das machen innerhalb kürzester Zeit alle.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, du musst halt sehen, ne? Also so ein Mind-Upload ist halt auch so datenschutztechnisch, ne? Ist datenschutztechnisch nicht ganz.
Ja, solange das nur die NSA vorher scannen kann und nicht meine Nachbarn, ist das doch alles in Ordnung.
Ich glaube, Thilo Weichert würde das nicht approven. Mr. Thilo Weichert, was halten Sie eigentlich vom Mind-Upload?
Ja, okay, das ist natürlich...
Facebook hat auch doch jetzt diese Lösung.
Oh ja, das wird ein echtes Problem werden. No. Brauchen wir uns gar nicht mehr. Ja, also ich weiß nicht, ob ich in einer Welt leben möchte, in der alle unsterblich sind, die ganze Zeit nur noch... Nee. Ich glaube, da bringt man sich irgendwann aus Langeweile um.
Ja, das ist dann ja eine Option, aber das ist ja das Lustige. Also... Das bringt uns gerade jetzt total runter, ne? Aber ich muss da gerade dran denken, weil als der Wolfgang Herrndorf gestorben ist,
ja. Ne?
Der hat sich ja umgebracht und Katrin Passig hatte dann ja sogar noch die genauen Umstände seines Todes getwittert, weil er das so gewollt hat, tatsächlich. Also und ja, also mich hat das halt auch sehr, sehr, sehr bestürzt und tatsächlich auch grundsätzlich so Suizide bringen mich immer total runter, so. Mhm. Also, das macht mich irgendwie auch mal ein bisschen fertig. Aber irgendwie Siggi, also meine Freundin, hat dann irgendwie was sehr Kluges gesagt und meinte halt irgendwie, ich glaube, wir müssen uns auch einfach dran gewöhnen, dass die Leute das auch als Option, ne? Also, im Endeffekt ist es ja eine Option.
Klar.
Also, du bist halt am Leben, ne? Und wenn dein Leben scheiße ist, dann gibt es die Option auszusteigen, so. Mhm. Ne? Irgendwie das bei The Walking Dead nennen die das übrigens immer Opt-out. Ah. Ja, also wir haben halt alle die Möglichkeit des Opt-outs und ich glaube, wir sollten uns dran gewöhnen, dass wir den Leuten auch das zugestehen tatsächlich. Mhm. Und nicht irgendwie noch tragisch und vorwurfsvoll irgendwie mit so Suiziden umgehen, sondern also ich meine, bei Wolfgang Herrndorf war halt relativ klar, er hatte halt Krebs, ne? Und das hat er schon ziemlich lange und er war halt irgendwann an einem Punkt, wo er auch in seinem Tagebuch geschrieben hat, dass er halt nicht mehr fähig ist zu schreiben und irgendwann auch tatsächlich sich nicht mehr Leute, Freunde nicht mehr erkannt hat und so weiter und so fort. Und das war dann einfach auch klar, dass halt irgendwie er momentan in so einer ja eigentlich in der Sterbephase schon ist, ja, dass sein Gehirn jetzt sukzessive aufhört zu funktionieren. Und dann kann man sich halt sagen, okay, gebe ich mir trotzdem jetzt nochmal irgendwie die 3 Monate, bis ich halt irgendwie nur noch ein sabbernder Lappen bin oder so, ja. Irgendwie, oder man kann halt auch einfach sagen, so nö, habe ich keinen Bock drauf. Und das ist eine total legitime Entscheidung und eine total legitime Entscheidung, die man auch, finde ich, respektieren sollte. Und ich glaube, dass wir auch durch die Säkularisierung, ja, irgendwie der Gesellschaft, an einem Punkt geraten, wo wir auch, glaube ich, so mit dieser Entscheidung souverän, auch der Entscheidung anderer souverän umgehen sollten.
Ja, also ich finde, ich finde, also so das Thema Suizid, also wenn das in so einer Situation kommt, dann wie er todkrank, ein hoffentlich erfülltes Leben gehabt, dann ist das, finde ich das in Ordnung, also dann ist das seine Entscheidung. Ist halt immer problematisch, wenn es dann so die Nachahmer, also das ist ja doch beim Suizid doch wohl relativ häufig.
Das ist dieser Werther-Effekt.
Dieser, ne? Werther-Effekt. Ja. Da habe ich neulich mal auch eine Freakonomics-Folge drüber gehört, über den Werther-Effekt, und der ist messbar und der ist...
Nennen die den da auch so, oder?
Also die haben auf jeden Fall die Geschichte von, ja, die haben das auch Werther-Effekt genannt, haben auch die Geschichte von Werther dazu erzählt. Mhm. Und der ist wohl tatsächlich...
Sagen Sie Goethe.
Hm?
Goethe.
Ich weiß gar nicht, wie es stimmt. Ich weiß nicht mehr, wie es klang merkwürdig, aber sie haben ihn...
Wolfgang Goethe.
Nee, sie wussten schon, dass man das irgendwie anders ausspricht, aber haben es auch nicht richtig hingekriegt. Und der ist wohl da, dieser Werther-Effekt, und er ist auch deutlich messbar und er ist gar nicht...
Das ist ja gar nicht Goethe, ne? Stimmt das?
Doch, Werther ist Goethe.
Ja?
Ja.
Okay.
Die haben die ganze Zeit Schiller genannt. Das war so. Wieso nennen die Goethe Schiller? Ich habe das nicht verstanden.
Goethe geschillert?
Genau. Wer hat das? Goethe. Und das ist halt, darum finde ich es immer. Also ich finde, man sollte es auch sich tunlichst vermeiden, das irgendwie zu überhöhen. Also das ist halt, also es ist auch keine Heldentat, sich selber umzubringen. Und das ist auch.
Aber es ist halt, ich glaube wirklich, dass wir halt auch dazu übergehen sollten, dass wir es als ich meine, klar, damals Robin, ne? Mhm. Robin hat sich umgebracht, weil er depressiv war.
Ja.
Ich wusste, dass er depressiv war. Und das hat mich auch damals, also da ihn kannte ich ja wirklich sehr viel besser als Wolfgang Herrndorf. Mhm. Und das ist natürlich ein pathologischer Grund. Das ist jetzt halt kein Grund, wo man jetzt sagen könnte, okay, den kann ich jetzt einfach so nachvollziehen, sondern da war halt einfach irgendwie Dinge in seinem Kopf kaputt. Aber andererseits weiß man halt auch irgendwie, wenn jemand depressiv ist, dann leidet er. Er leidet wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja,
und
aber
er leidet halt an dem Punkt, wo Leid überhaupt erst merkbar ist, also im Gehirn. Ne? Also
auf der anderen Seite muss ich gerade bei einer Depression sagen, also ich habe selber, wahrscheinlich nicht so stark wie er, aber ich habe selber jahrelang unter Depressionen gelitten. Und
ich immer mal wieder.
Und war deswegen auch in Behandlung. Und weiß deswegen, das ist schlimm. Und ich habe auch irgendwann mal drüber nachgedacht, mich umzubringen, hab's aber nie ernsthaft, also war nie nah dran, es tatsächlich zu tun.
Ich glaube ja auch ganz ehrlich, ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass die Option zu haben oder sich klarzumachen, dass es diese Option gibt, sich umzubringen.
Ja.
Auch durchaus heilsam sein kann für eine Depression, dass man halt sagen kann, okay, ich muss mir das nicht geben, ich muss mir dieses Leid nicht geben, und ich glaube, dass viele Leute auch genau deswegen überhaupt damit zurande kommen, weil sie diese Option zumindest für sich im Hinterkopf haben können.
Ja, vielleicht, aber man muss auch gerade bei Depressionen muss man auch sagen, wir leben da dummerweise natürlich in einem Staat, der es auch relativ schwer macht, aber da gibt's Behandlungen und im schlimmsten Fall gibt's Medikamente, und die Medikamente mögen nicht toll sein, aber bevor man sich umbringt, kann man immer erstmal probieren, naja, vielleicht ist es ja mit den Medikamenten vielleicht nicht ganz so scheiße. Vielleicht ist es ja dann doch irgendwie, ist das Leben ja dann doch wieder lebenswert. Und das ist sowas, was ich ohne den Fall jetzt zu kennen, bei Robin jetzt erstmal unterstellt hätte, dass es ist dann die Krankheit, die es dazu führt, dass man halt sich dringend umbringen will. Das ist halt dummerweise da das Ding an der Sache. Aber dass wenn er das durchgehalten hätte, und das macht es eigentlich so tragisch, dann hätte er, bin ich mir absolut sicher, wieder Gründe gehabt, zu leben zu wollen. Und darum finde ich, also sowas garantiert Finales wie Krebs, kann ich das sehr gut verstehen. Aber wie wir bei Walter White gesehen haben, auch mit Krebs kann man noch ein sehr erfülltes Leben führen.
Okay, ja.
Und sich sehr lebendig fühlen. Und darum, ja, finde ich, ist halt so eine Sache, aus der man nicht wieder rauskommt im Zweifelsfall, ne? Dann ist man tot.
Ja, das ist halt genau, das ist
sollte man sich verdammt gut überlegen. Und im Zweifelsfall
ist halt irreversibel.
Noch einen Tag oder zwei Tage länger warten, kann nicht schaden.
Ja. Ja, klar. Also, aber ich finde trotzdem grundsätzlich, dass man davon abrücken sollte, das jetzt wirklich als. Also, ich finde, man sollte definitiv dann auch das respektieren. Also nicht in Form von irgendwie, oh geil, er hat sich umgebracht.
Ja, klar, das natürlich nicht.
Sondern halt aber Respekt vor der Entscheidung. Die Entscheidung respektieren, wenn jemand sagt, irgendwie, ich will so nicht mehr weiterleben. So, so tragisch das auch ist und so lange und so fertig einen das auch machen kann. Das war jetzt ein bisschen Downer.
So rein. Kommen wir zum nächsten Downer, Amerika.
Amerika.
Ich habe ja das Gefühl, Amerika.
Was ist denn Amerika? Wie kommst du jetzt auf Amerika?
Ich habe ja das Gefühl, die gehen gerade Selbstmord.
Ach, wegen dem Shutdown.
Wegen dem Shutdown.
Okay.
Mich erinnert ja, ich weiß nicht, das sage ich irgendwie, das erinnert mich immer so, immer mehr an die Sowjetunion in den letzten Zügen. So naja, dieses. Ja,
also so schlecht geht's ihnen jetzt wirklich nicht rein. Also rein praktisch nicht.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht.
Also eigentlich waren die eigentlich auf so einem ganz, also wirtschaftlich auf einem ganz guten Weg. Es hat sich alles ein bisschen erholt und wie
naja.
Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen und so weiter und so fort.
Aber also bei so einem Haushalt, also Export hier, also sie haben schon lange keinen Exportüberschuss mehr, sondern haben immer mehr Schulden aufgenommen, also haben immer deutlich mehr importiert, als sie exportiert haben, schon seit Jahrzehnten im Wesentlichen.
Ja, das ist ja schon alt. Aber das ist ja jetzt nicht tödlich für eine Wirtschaft. Also das muss ja nicht schlimm sein.
Ja, aber
also
eigentlich.
Amerika. Die USA haben einen riesengroßen Binnenmarkt, die brauchen keinen Export. Also
sie haben aber einen gigantischen Import. Also das heißt, sie exportieren unglaublich. Also
das macht ja nichts.
Na, ihr ganzes Geld geht halt weg nach China im Wesentlichen. Also im Wesentlichen gehört Amerika in großen Teilen schon China.
Ja, das ist richtig, aber das ist ja erstmal, nur so ein Buchwert-Ding, ne?
Naja, ob es die Chinesen halt sagen, guck mal, wir haben hier ein Buchwert-Ding und wir würden jetzt gerne mal unsere Fabriken abholen.
Wir ziehen die mal eben um.
Wir ziehen, ich meine, das ist ja, wo das Geld. Ich habe so dieses Gefühl, dass das so.
Also eine Zeit lang gehörte halb Amerika, Japan, es ist halt so, ja.
Ich glaube, so schlimm war es noch nie. Also
das mag sein.
Ich habe auch das Gefühl, als ich damals letztes Jahr in San Francisco war, dass die amerikanische Infrastruktur jetzt auch nicht mehr so unbedingt die allerbeste ist.
Nee, also, das ist auf jeden Fall ganz krass, ja.
Und das merkt man hier schon in Deutschland so ein bisschen, dass die Infrastruktur leidet, was ich echt nicht verstehen kann, weil immer, also das sagt ja selbst jeder CDU-Politiker, sagt ja immer, die Infrastruktur ist quasi das Allerwichtigste, was dieses Land hat.
Und wenn du irgendwie ein Konjunkturprogramm brauchst, dann ist natürlich das Erste, was du machst, Infrastruktur.
Ne? Ja, also und das ist halt extrem wichtig und die ist halt. Also das hat mich so bei hier, als damals dieser Apple Campus geplant worden ist, dieser neue, dieses UFO, als Steve Jobs das noch vorgestellt hat. Und da habe ich mir natürlich auch die Pläne angeguckt. Und auf den Plänen drauf ist auch die haben ein eigenes Stromkraftwerk.
Ja.
Und das ist zum einen ist das, ein bisschen grüner den Strom zu erzeugen, als er sozusagen aus der Steckdose kommt. So ein bisschen Idealismus sozusagen, Apple-Idealismus.
Ach, diese Hippies.
Diese Hippies. Aber auf der anderen Seite war das auch, um gegen Stromausfälle gewappnet zu sein. Und das ist, finde ich, und ich glaube...
Sie haben auch, glaube ich, auch einfach genug Eigenbedarf also für diesen Scheiß. Also.
Aber...
Ich meine, alleine der Riesencomputer, der Steve Jobs Gehirn wieder aufstehen
genau, lässt. Genau, wo das hochgeladen worden ist.
Also der braucht ja alleine schon...
Der ist eigentlich schon fertig, der muss nur noch von Johnny Ive fertig designt werden.
Sie haben nur, der Home-Button muss noch designt werden.
Genau, das ist echt ein Drama. Sie wissen, dass sie echt von Steve angeschissen werden, wenn sie den wieder hochfahren, aber dann sieht das scheiße aus. Aber
gab es nicht diesen Witz irgendwie, dass dieses ganze Center dadurch mit Strom versorgt wird, dass sie die Rotationsgeschwindigkeit von Steve Jobs im Grab dafür verwenden?
Bei iOS 7 oder was?
Über alles Mögliche.
Ach, über alles. Alles ist schlecht gemacht.
Alles,
nee, aber
ich stehe ja total auf iOS 7, muss ich auch an dieser Stelle mal gestehen.
Ich auch.
Ich finde das total sexy. Ich finde das wirklich hübsch. Ich finde es richtig schön geworden.
Ich mag es auch.
Ich habe mich eigentlich sofort drin verliebt.
Also ich habe...
Also so reines Design-Statement von mir.
Ich hab's ja schon einige Zeit länger als du auf meinem Telefon drauf. Bei mir hat es am Anfang ein bisschen gedauert. Und ich bin nicht mit jeder Entscheidung super glücklich, die sie getroffen haben. Aber die Mehrheit der Entscheidung ist schon ganz gut. Also ich finde der Schritt ist definitiv.
Also wenn ich jetzt so ein altes iPhone sehe mit iOS 6 oder so, dann denke ich mir so, wow, hässlich.
Also ich habe, als iOS 7 draußen war, ich nutze zum Beispiel im Augenblick kein Tweetbot mehr, sondern den offiziellen Twitter-Client.
Okay.
Weil ich diesen Tweetbot iOS 6 Look einfach nicht mehr will. Dann,
ich verstehe das, ich habe es trotzdem nicht gemacht, aber gut, ja.
Das ist irgendwie, und dieses Gefühl ist mittlerweile relativ stark ausgeprägt. Also so, wenn ich diese alte Tastatur mal wieder sehe oder sowas, dann bin ich schon doch so ein bisschen, so ein bisschen genervt. Und das ist auch aus Entwicklersicht, das ist eigentlich ganz angenehm. Also ich habe jetzt mittlerweile zwei Apps entwickelt, die für iOS 7 only, und habe die, also im Augenblick ist es natürlich auch noch relativ einfach, weil alle machen erstmal sozusagen das Grundding und machen es erstmal so, wie es unter iOS 7 aussieht. Aber es ist mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich möglich, Sachen hübsch aussehen zu lassen. Und das war zumindest zum Ende hin unter iOS, also mit dem alten Look, nicht mehr der Fall. Und das ist, also so irgendwo mal ein Icon hervor, diese Tint-Color, also das ist ja, du kannst ja so eine App, kannst du ja einfach an einer Stelle sagst du, ich hätte jetzt gern so einen Grünton als Farbe und dann ist das sozusagen als Thema für deine App ist das so dieser Grünton oder sowas. Das sind dann alle Farben, die dann irgendwie sind dann in diesem Farbton gehalten. Du kannst aber auch beliebig Unterelemente dann anders tinten, wenn dir das gerade in den Kram passt. Bei Instacast ist das bei der neuen Version ganz hübsch. Da hast du dann, wenn du einen Podcast hörst, der Player, der passt sich immer sozusagen der Farbe des jeweiligen Podcasts so vom Coverbildchen her an, so ein bisschen. Und so. Und das finde ich alles, finde ich so, das bietet so, also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die es dem Entwickler auf der einen Seite leicht machen, mit relativ einfachen Mitteln schöne Effekte zu erreichen und auf der anderen Seite aber auch sehr frisch aussehen. Also ich mag das schon ziemlich gern, das Betriebssystem. Aber wie gesagt, bei weitem nicht jedes Detail.
War jetzt nur ein Interlude. Also eigentlich wollten wir über Amerikas Krise. Also was ist jetzt passiert? Also der Kongress konnte sich mit dem Senat nicht einigen darüber, den neuen Haushalt zu beschließen.
Ja.
Also beziehungsweise das Abgeordnetenhaus, ne? Irgendwie.
Kongress, genau, der Kongress
ist. Und der Kongress, also das sind die Kongresswahlen. Auf jeden Fall die beiden Häuser, die die USA so haben, konnten sich nicht darauf einigen, wie jetzt das der Haushaltsplan aussehen soll. Und der Kongress ist halt immer noch irgendwie Demokraten geführt.
Nee, genau umgekehrt.
Echt?
Im Kongress haben die.
Ah, nee, genau.
Doch. Im Kongress haben die Republikaner die Mehrheit, im Senat die Demokraten.
Stimmt, genau so rum. Was,
ja. Und der Grund, warum sie sich nicht einigen könnte, war, weil der Kongress gesagt hat, wir genehmigen den Haushalt so, wie ihr den haben wollt, unter der Bedingung, dass ihr Obamacare wieder abschafft.
Genau, also beziehungsweise Obamacare ist Teil dieses Haushalts,
nee, glaube ich, oder? Nee, ist es nicht.
Nee, echt nicht?
Obamacare ist unabhängig davon finanziert.
Also Obamacare ist die Gesundheitsreform.
Diese Gesundheitsreform. Ja. Sondern das hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
Echt? Okay.
Sondern es ist wirklich.
Ich dachte, das wäre ein Teil davon, deswegen. Nö.
Okay. Ist es nicht. Also es ist.
Ja, das ist auf jeden Fall, ist auch ganz klar, es sind halt so dieser Tea Party Kern, der da jetzt irgendwie das letzte Mal reingewählt worden ist.
Das ist ja auch
der dort die Stimmung macht, oder?
Also Obamacare ist ja auch gar nicht, also das, naja, es ist halt, Obamacare ist ja, also diese Gesundheitsreform, die ist ja schon durch diesen Kongress, ich glaube tatsächlich durch diesen Kongress schon durch. Also die haben den ja schon, dieses Gesetz, was da jetzt entstanden ist, mit der Healthcare Reform, die ist ja durch den Kongress durchgegangen, die hat da die Mehrheit gehabt, die hat die Mehrheit im Senat gehabt. Sie haben vor Verfassungsgericht, da haben die Republikaner geklagt, so von stimmt, wegen, das ist doch nicht gehört, das ist doch unconstitutional, also Verstoß gegen die Verfassung.
Genau.
Das Verfassungsgericht hat gesagt, nee, das ist sind wir okay mit, das entspricht der Verfassung, dieses Gesetz. Also es ist ein absolut demokratisch legitimiertes Gesetz in allen Instanzen durch und durch auf Herz und Nieren geprüft und jetzt haben halt die Republikaner beschlossen, okay, oder beziehungsweise der der Tea Party Teil bei den Republikanern.
Der Tea Party Teil könnte das doch alleine nicht blockieren, oder?
Nein, die haben halt offensichtlich dieses Problem, dass diese Tea Party Leute innerhalb der Partei sehr, sehr stark sind. Ja. Also die haben sehr, sehr hohen Einfluss. Also
die Meinungsführer da.
Nicht nur das unbedingt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann, also die Kongressabgeordneten, die sind sozusagen wie hier in Deutschland die Direktmandate. Das heißt, also du trittst in einem bestimmten Distrikt an und bist du der Kongressabgeordnete. Mhm. Und es gibt nicht, also es gibt sehr, sehr viele Regionen, die sind einfach fest in der Hand von einer bestimmten Person. Die muss, solange die diesen da in Texas irgendwie oder wo auch immer ihren kleinen District, solange die immer genau das fordert, was die wollen, ist der quasi, muss der sich keine Sorgen drum machen, jemals abgewählt zu werden. Und darum denken die auch gar nicht parteistrategisch oder irgendwie so von wegen, wir müssen noch das Wohl des Landes im Hinterkopf behalten, sondern die argumentieren ausschließlich auf, was wollen meine Wähler da vor Ort hören. Und von jemand anders lasse ich mir gar nichts sagen. Und daher kommt halt sehr stark dieses, dass die alles blockieren, was sie blockieren können. Und irgendwann haben halt die Republikaner gesagt, naja, ohne die Tea Party machen wir halt nichts, weil die halt so mächtig geworden sind und die müssen wir ernst nehmen als Stimme. Und daher.
Aber was ist jetzt? Ist das jetzt die Hoffnung, realistisch zu hoffen, dass die Tea Party sich jetzt gerade total zum Horst macht? Ich meine, das ist, weil ich bin da sehr vorsichtig, weil die Tea Party sich von Anfang an ihrer Existenz total zum Horst gemacht hat. Und es aber trotzdem nicht an ihrer Popularität gescheitert ist irgendwie.
Ich weiß nicht, wo das hinaus.
Dass die jetzt halt irgendwie die ganze Nation in Knebelhaft, also vielleicht findet das nicht, also im Zweifel könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Amis das sogar ganz geil finden. So Knebelhaft ist ja auch irgendwie so ganz kinky und so. Und
na, ich folge jemanden auf Twitter, der so, also es ist ja so, der so, naja, so schlimm ist doch gar nicht. Also ich habe heute meine Kinder zur Schule gefahren und es ist doch noch alles offen. Ist doch alles gar kein Problem. Ist doch bisher.
Die NASA hat ihre Webseite geschlossen. Wie
war das? Naja, nee, es ist schon ein bisschen schlimmer als, also ich meine, es sind ein paar hunderttausend Leute, die nicht bezahlt werden. Also ich habe so ein Interview gehört mit einer Richterin aus New York und die meinte, also sie sieht das Justizsystem nicht mehr lange dass das Justizsystem nicht mehr lange durchhalten kann. Also die letzten Jahre, die Haushalte, die sind ja auch schon sehr stark unter Tea Party Einfluss entstanden. Und die waren ja auch keine Haushalte mehr, in denen irgendwie gesagt worden ist, okay, wir gucken mal realistisch den Finanzbedarf an, sondern die sind auch immer unter der Prämisse, der darf um Himmels Willen nicht höher sein als der alte Haushalt. Das heißt, die haben seit 2 Jahren sind die nicht mehr darauf eingegangen, wo man mehr Geld braucht, dass es ja sowas wie eine Inflation gibt und etc. pp. Und dass die Leute vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld kriegen. Das heißt, also die meinte, in New York war das halt, dass die Justiz da ein ganz massives Problem hat also die haben ihre Leute. New York ist eine Stadt, die überdurchschnittlich teuer ist im Vergleich zum amerikanischen Durchschnitt. Ihre Mitarbeiter werden unterdurchschnittlich gut bezahlt, also eher schlechter, haben seit 2 Jahren keine Gehaltserhöhung mehr gekriegt, haben seit 2 Jahren nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Sonderanschaffungen zu machen, sind aber eigentlich relativ hochqualifizierte Arbeitsplätze. Und denen wird jetzt mal eben gesagt, okay, ihr geht jetzt nach Hause. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben kein Geld. Mhm. Ihr könnt jetzt, also entweder sie können nach Hause gehen, oder was ja die andere, ihr seid aber zu wichtig, ihr dürft nicht nach Hause gehen. Ihr müsst jetzt weiterarbeiten, aber ihr kriegt halt einfach kein Gehalt mehr dafür. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, wenn Walmart sowas machen würde. Wenn Walmart sagen würde, ihr kriegt jetzt erstmal kein Gehalt mehr, aber ihr müsst jetzt weiterarbeiten. Ja. Es würde einen Aufstand geben. Der amerikanische Staat macht genau gerade das in diesem Augenblick. Und das natürlich, und das sind Leute, die nicht nur, also ich meine, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die sagen, na okay, ich habe ja was gespart, haben sie halt nicht, weil sie schon relativ wenig verdienen. Die haben auch Kinder, die müssen eventuell irgendwelche Kredite abzahlen, etc. pp. Ja. Also sie haben Verbindlichkeiten, die kommen dadurch echt in Probleme.
Ja.
Und wenn ich in der Situation wäre, würde ich doch jetzt, also spätestens jetzt würde ich doch sagen, ich glaube, ich suche mir einen anderen Job.
Also ich kann mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht vorstellen, dass diese, also man muss ja dazu sagen, die kriegen ihr Geld rückblickend wieder zurück, wenn der Shutdown beendet ist. Also die Leute, die
das war nicht klar.
Doch, das war relativ klar. Ich hab diese FAQ. Es gab so eine FAQ dazu.
Da ist ein Gesetz für erlassen worden.
Ja.
Das ist auch mit absoluter Mehr, also das hat nicht mit absoluter, sondern es ist zu 0 Stimmen durchgegangen. Also haben alle Kongressabgeordneten dafür gestimmt, dass die das bekommen, ihr Gehalt dann rückwirkend quasi. Aber es ist kein Automatismus.
Okay. Also ein Automatismus dann, wenn der Shutdown beendet ist,
meine ich. Nee, auch dann wäre es kein Automatismus gewesen. Also es hätte sein können, also das wird jetzt nicht der Fall sein, aber es hätte sein können, dass sie dass sie das Geld auch rückwirkend nicht mehr kriegen.
Ich frage mich halt, ob diese Shutdown-Idee, die so gesetzlich implementiert ist, ich weiß gar nicht von wann irgendwie und in welcher Situation die das implementiert haben.
Das ist nicht implementiert, das ist einfach der Kongress muss den Haushalt bewilligen.
Ja klar, aber dieser Shutdown, ne, der ist gesetzlich kodifiziert. Da steht ganz genau drin, was passiert, wenn etc. pp. Ne?
Achso, in 95 gab es schon mal so einen Shutdown.
Ich weiß, es gab schon mehrmals, aber es gibt halt ein Gesetz dazu. Also das ist jetzt nicht irgendwie irgendwie etwas, was man so aus dem Bauch heraus macht oder so, weil man gerade irgendwie keinen Bock hat oder so, sondern das ist halt schon wirklich so, wenn der Kongress und so sich nicht einigen, dann kommt dieser Shutdown einfach automatisch, steht im Gesetz.
Okay.
Sonst wäre das ja sehr beliebig, wie du den Shutdown machen würdest. Das steht alles sehr genau im Gesetz, welche Dinge dort irgendwie weiter laufen müssen, welche runtergefahren werden, etc. pp.
Mhm. Okay.
Und ich frage mich halt, ob dieses Shutdown-Ding, ich kenne das ehrlich gesagt auch von keinem anderen Land, ob dieses Shutdown-Ding ökonomisch sinnvoll ist. Ich glaube, dass es nämlich überhaupt nicht sinnvoll ist.
Nee, also, gar nicht.
Also die Idee dahinter ist natürlich klar so, okay, du hast keinen Haushalt, also hast du kein Geld auszugeben.
Wir haben kein Geld, also können wir kein Geld ausgeben.
Genau, also können wir kein Geld ausgeben und reduzieren unsere Ausgaben auf das Notwendigste.
Ja.
Aber
ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Was hast du denn für eine andere Chance in solcher Situation?
Jein, also man könnte ja auch einfach sagen so, ja, pff, dann ja, gute Frage.
Also was jetzt zu passieren scheint, dass sich so einzelne Ministerien oder Ämter.
Also aber ich glaube, hinterher musst du viel mehr draufzahlen,
was ja, meine total.
So. Weil
ja, den
Shutdown musst du halt irgendwann auflösen und dann musst du halt irgendwie das Dreifache draufzahlen, als du gespart hast.
So. Wie ich gerade schon sagte, du verlierst tendenziell natürlich deine besten Leute, weil jeder, der die Chance hat zu gehen, ja. Also der nicht hypermotiviert ist, der geht in so einer Situation. Mhm. Du hast unglaubliche auch so Mahnkosten etc. pp. Jetzt scheinen einige Ministerien dazu überzugehen, um ihre Leute weiter finanzieren zu können, irgendwo Privatkredite aufzunehmen. Es gibt bei der Armee waren so Sachen, das haben sie jetzt.
Ich dachte, Armee ist komplett ausgenommen.
Nee, die waren nicht komplett ausgenommen. Die echten Streitkräfte, aber ihre Zivilisten waren nicht ausgenommen.
Ah, okay.
Und dann waren so Sachen dabei, wie, das haben sie jetzt auch irgendwie, wenn jemand jetzt gerade in Afghanistan amerikanischer Soldat fällt, dass dann plötzlich kein Geld mehr war, um seiner Familie hier das Begräbnis zu bezahlen.
Ah, okay.
Und das haben sie jetzt auch irgendwie noch hingebogen.
Das wäre also total unamerikanisch.
Also ich meine, ihre Soldaten lassen sie in jeder Situation hängen, das wäre wirklich Hardcore gewesen. Und ja, diese ganzen Sachen, also das ist und irgendwie das Verteidigungsministerium hat sich jetzt selber, probieren die sich jetzt gerade sozusagen am eigenen Pferdeschwanz wieder aus dem Sumpf zu ziehen, indem sie irgendwie einfach sagen, nee, bei uns ist alles so super wichtig, dass jetzt auch unsere Zivilmitarbeiter wieder jeden Tag kommen müssen und auch ihr Geld kriegen, so nach dem Motto. Und aber ich habe auch gehört, dass irgendwie wohl mittlerweile so einige anfangen, irgendwo Kredite aufzunehmen bei Banken, bei ganz regulären Banken sozusagen, damit sie erstmal ihre Mitarbeiter weiter bezahlen können, nach dem Motto, so dafür fallen auch Zinsen an, komplett schwachsinnigerweise. Und die nächste Stufe, die kommt ja dann noch erst am 17. Oktober.
Dann sind sie zahlungsunfähig.
Irgendwas
gehört, Mitte Oktober sind sie zahlungsunfähig.
Naja, dann kommt noch dazu, sie haben immer dieses Debt Ceiling. Also es gibt dieses Konstrukt.
War Schuldenbremse oder was?
Quasi. Also das ist, es gibt eine Grenze, bis zu der sich der. Ist
auch so ein Schwachsinn, diese Schuldenbremse.
Bis zu der sich Amerika verschulden darf. Und wenn diese Grenze droht zu erreichen, war es bisher immer eine schöne Tradition, dass man dann einfach immer gesagt hat, okay, wir erhöhen das Debt-Ceiling mit einer Mehrheit im Senat. Und jetzt sind halt Achso, jetzt muss ich die ganze Zeit wieder alleine weiter. Ach, schade, ist jetzt gerade so.
Ja, aber erzähl doch weiter. Das ist spannend.
Ja, dann kannst du. Ach, Mann. So, und jetzt erhöhen wir dieses Debt-Ceiling da das hat halt, wird dieses Mal, diese Sache wird wahrscheinlich dieses Mal auch wiederum, oder mal gucken, ob es stattfindet, ob sie sich noch in letzter Sekunde darauf einigen können, dass sie sagen, okay, wir müssen einfach mehr Schulden aufnehmen, weil wir sind nun mal das verschuldetste Land der Welt. Und wenn das nicht passiert, dann ist Amerika wirklich ein für alle Mal, oder nicht ein für alle Mal, sondern erstmal zahlungsunfähig bis auf Weiteres. Und dann dürfen sie kein neues Geld mehr drucken und dann stehen alle Räder still. Und was dann aber noch wieder als Ausweg gelten könnte, wäre, dass, und jetzt fängt es an bizarr zu werden, dass nämlich das Finanzministerium, glaube ich, ohne Einwilligung des Kongresses und des Senats zwar keine neuen Schulden aufnehmen kann, aber sie dürfen Münzen prägen. Und gedacht war das ursprünglich mal so für so Gedenkmünzen, so 25 Jahre, 200 Jahre irgendwas. Und hier, ja okay, das Finanzministerium darf mal eine Münze prägen. Und da existiert jetzt irgendwie die Idee, dass man doch einfach, oh, wir prägen hier mal eine eine Fantastillion Dollar Münze. Und diese Münze lassen wir uns jetzt mal in Scheine machen. Also lassen wir uns mal klein machen. Und die wird dann irgendwo in einen Tresor gepackt und hinterlegt. Und für diese Münze könnten sie dann quasi wieder Scheine drucken. Und das sind so quasi diese Rückzugsgefechte, die offensichtlich gerade ablaufen, um diesen Staat noch halbwegs zahlungsfähig zu halten. Und das ist das ist wirklich die eigentliche Taliban. Das sind ein paar Extremisten, die Amerika in die Knie zwingen wollen.
Vor allem ist es halt einfach nur noch peinlich. Also das, was die
USA. Dass das geht.
Ja, also da verliert man echt so ein bisschen so den Respekt vor dieser Supermacht, ne? So, wenn man so irgendwie
total. Also ich meine, wie soll man den haben, wenn jetzt, ich meine, es ist jetzt, Obama konnte jetzt schon auf diverse Konferenzen nicht mehr fahren, weil das Geld nicht mehr gereicht hat.
Wie war das nochmal bei XKCD irgendwie? Open Letter to irgendwie, hast du mich hochgedreht?
Ich hab dich wieder hochgedreht.
Hört man mich?
Ich glaube jetzt, glaube, du musst das Mikro noch ein bisschen, darum meinte ich so ein bisschen noch hier, reindrehen. Drehen.
So?
In die andere. So, so, genau. So,
okay. Ja, 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 ja. Also, bei XKCD hat er so Open Letter to, und dann hat er irgendwie aufgezählt, die Illuminaten, die Rothschilds, die Templer, die etc. Yeah. Also so alle Leute, die, alle Gruppen, die halt irgendwie so in der Popkultur Verschwörungstheorien irgendwie auf sich gezogen haben, jemals, an alle so, und dann so, hey, please get your shit together.
Den habe ich nicht verstanden.
Es ging halt natürlich um den Shutdown. Also es ging darum, halt nichts geht mehr, so. weil ja eigentlich die Kräfte, die Amerika von hinten herum steuern, ja, irgendwie anscheinend dann ja irgendwie doch irgendwie nicht so richtig
uneinig. Stimmt, das ist eigentlich sind die jetzt alle hinfällig.
Genau, also wenn du halt an die große Verschwörung glaubst, die Amerika so in der Hand hat, ja, irgendwie, da kommst du jetzt halt.
Ja, stimmt, wie die jetzt alle dastehen, gerade so, scheiße, also mit dieser Party, mit der haben wir echt nicht gerechnet.
Please get your shit together.
Stimmt. Die einzige Möglichkeit, die man hätte, um das Ganze noch zu erklären, dass sie doch noch schuld sind, ist, indem man sagt, die Tea Party ist Teil der Verschwörung. Also ich meine.
Ja, und das folgt alles dem großen Masterplan, ist ja klar.
Oh Mann. Ja. Nee, das ist aber sowas, was. Ja, aber es gibt auch Hoffnung.
Ja.
Es gibt auch Hoffnung. Im Iran überlegen sie jetzt, ob sie Twitter und Facebook freigeben.
Das ist natürlich geil. Also dann ist ja praktisch Weltfrieden nah.
Ja, aber das ist. Wir leben mittlerweile in einer Welt, in der man darf auf Twitter und Facebook zugreifen, gleichbedeutend ist mit Meinungsfreiheit. Das ist eigentlich schon eine interessante Wendung, die da stattgefunden hat.
Ja, schon krass, ne, eigentlich. Ja. Waren da nicht schon wieder irgendwie große Anschläge in Irak?
Iran.
Ach, Iran. Ah, okay.
Iran. Ja, stimmt. Iran. Ja, der böse, böse Iran, der wird jetzt gerade deutlich.
Es gab da ja mal so erste Anzeichen einer Twitter-Revolution vor Ewigkeiten, noch von lange vor dem arabischen Frühling, was dann aber relativ schnell im Keim erstickt wurde.
Nee, der neue iranische Präsident hat jetzt einen Twitter-Account.
Ja.
Und,
stimmt, die haben doch irgendwie mit Obama und er haben doch irgendwie da irgendwie rumgeschickert.
Und die haben auch telefoniert und das ist ja, die haben ja da Präsidentschaftswahlen gehabt im Iran. Und haben jetzt einen wesentlich liberaleren Präsidenten als vorher. Und der ist natürlich, steht immer noch.
Spielt das eine Rolle? Die stehen doch alle unter der Mullah.
Na, offensichtlich schon. Also er ist dem Ganzen ein bisschen ausgeliefert und so. Hat jetzt nicht die totale Freiheit. Und ist auch, ich glaube, wer zum Präsidentschaftskandidaten überhaupt antreten durfte, ist das Entscheidende. Wie heißt er? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und so diese ganzen Späße. Aber alles in allem muss man doch mal sagen, also offensichtlich hat er die Möglichkeit, doch ein bisschen so Einfluss zu sagen, okay, die Leute dürfen ihre Meinung sagen und so weiter und so fort. Finde ich jetzt nicht.
Aber wollen wir nicht mal langsam über diesen schändlichen, imperialistischen, feindlichen Akt der USA auf die deutsche Presselandschaft sprechen? Heute war der Release der deutschen Huffington Post.
Du hast einen sehr, sehr, sehr weisen Tweet dazu geschrieben, wie ich finde.
Welchen denn?
Du hast geschrieben, du wirst das Gefühl nicht los, dass es so ein bisschen ist wie damals, als Walmart mit großen Schritten auf den deutschen Markt gekommen ist.
Ja, irgendwie, ja. Also so vom Feeling her war das so.
Ja. Ein
so, ne? Also da ist dieser große Platzhirsch aus den USA, der in seinem Markt aus den USA sehr erfolgreich ist.
Das sind halt, die so erfolgreich da drüben? Ich weiß es gar nicht. Die
Huffington Post auf jeden Fall. Es ist noch vor der New York Times,
okay,
die meisten geklickte Webseite. Und ja, Walmart halt ähnliche Stellung. So, ne? Also Walmart, mhm, der absolute Platzhirsch in Sachen Discount, Discounter irgendwie in den USA. Und die machen sich rüber nach Deutschland in einen Markt, der auch jeweils total gesättigt ist eigentlich. Ne? Also Deutschland gilt als, sag ich mal, journalistisch gesehen, obwohl wir ja auch Zeitungssterben und sowas haben, ne, aber immer noch als ein extrem gesättigter Markt.
Mhm.
Genauso wie damals auch der Discount-Markt mit Lidl und Aldi eigentlich ja auch schon total dicht war.
Mhm.
Und also ich finde, diese Marktsituation jeweils passt sehr, sehr, sehr genau. Und auch, wenn ich mir jetzt angucke, diesen Auftritt von der Huffington Post, dass sie dann doch ziemlich krass genau das kopieren, was sie halt in den USA gemacht haben,
klar,
ohne halt auf irgendwelche, sag ich mal, kulturellen Eigenheiten in Deutschland, ja, irgendwie einzugehen. Auch das ist halt eigentlich das, was Walmart gemacht hat und woran man, ich glaube, so im Nachhinein auch festgestellt hat, woran Walmart auch gescheitert ist. Also, dass sie halt sich erstens zu wenig mit dem deutschen Markt beschäftigt haben, halt die Konkurrenz zu unterschätzt haben, ja. Und andererseits halt auch zu wenig auf deutsche Eigenheiten irgendwie, kulturelle Eigenheiten irgendwie eingegangen sind. Beispielsweise bei der Präsentation ihrer Produkte, einfach halt ihre amerikanische Linie einfach halt so ganz konkret, ganz krass durchgezogen haben. Und ich glaube, so wie ich das bisher sehe, kann man das auch für die Huffington Post sehen. Und deswegen habe ich halt bei diesem ganzen Setting halt irgendwie ein ziemlich ähnliches Gefühl und kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich ausgeht. Und man kann sich ja selber fragen, wie oft man bei Walmart einkaufen geht.
Also ich für meinen Teil, ich war nie auf der amerikanischen Huffington Post. Also ich wusste, dass es die gibt und ich wusste, dass sie wichtig ist. Ich habe sie aber nie auch nur ansatzweise gelesen, weil es irgendwie, und ich war jetzt mal wahrscheinlich das erste Mal seit...
Ich habe doch mal ein paar Artikel gelesen, habe ich schon, aber...
Ich war jetzt vielleicht das erste Mal seit ein paar Jahren auf der Seite jetzt drauf, sozusagen, weil die in Deutschland gestartet ist. Sie hat den gleichen Fehler, wie damals Gizmodo gemacht hat. Gizmodo haben ja dann, die haben irgendwie, da gab es dann plötzlich ein deutsches Gizmodo. Das heißt, wenn du auf die amerikanische Gizmodo-Seite gegangen bist, auf gizmodo.com, bist du auf der furchtbar schlechten, nicht aktuellen, schlecht übersetzten, mit viel, viel weniger Artikeln deutschen Variante zwangsweitergeleitet worden. Das war richtig schwer.
Ach, schon, die haben einen Redirect drin, ne?
Und jetzt hier, Huffington Post hat auch diesen Zwangsredirect drin, ne? Dass du auf huffingtonpost.com gehst und dann landest du auf der DE-Seite.
Das ist ja ganz schlimm. Also, also ich lese die amerikanische auch nicht, insofern ist es mir auch egal, aber.
Ja, es ist mir aufgefallen, weil heute Morgen halt irgendjemand auf die .com-Seite verlinkt hat. Und ich bin dann auf der DE gelandet. Stand da nicht gerade noch .com? Ja, da stand offensichtlich .com. Hm. Und ich habe ein ähnliches Gefühl wie du. Und ich finde, man sollte die, schade, dass wir es jetzt gerade nicht tun, einfach erstmal bis auf weiteres ignorieren. Also ich meine, wenn sie sich als gut erweisen oder als sinnvoll erweisen oder als notwendig oder weiß der Teufel was, dann ist das ja auch alles okay, dann sollen sie auch weiter existieren. Aber ich finde so diese Sau, die jetzt durchs Dorf getrieben wird, obwohl sie jetzt noch bevor sie gestartet waren. Also es war ja dieser mediale Hype, der darum existierte.
Aber vor allem auch der Hass, der ihr entgegenkommt.
Ja, na, der Teil des medialen Hypes war es.
Ja,
ja. Also warum? Also ich meine, ich verstehe das, dass man da seine Texte nicht für umsonst anbieten will und dass das als vielleicht ist es für Journalisten auch noch ein viel roteres Tuch, so dieses, hey, wir finden Sie übrigens ganz nett, schenken Sie uns doch ein paar Artikel, Sie kriegen als Gegenleistung.
Also diese Aufregung, ehrlich gesagt, die kann ich, also ich kann sie, glaube ich, menschlich verstehen, ich finde sie jetzt aber tatsächlich nicht, ich finde sie aber nicht angebracht. Also ich habe auch irgendwo getwittert im Vorfeld noch, dass ich ja, also ich habe für Carta, für die Artikel, die ich bei Carta veröffentlicht habe, gut, die meisten Artikel, die ich bei Carta veröffentlicht habe, habe ich erst irgendwie auf meinem Blog veröffentlicht, es waren meistens Zweitveröffentlichungen oder irgendwo anders veröffentlicht. Aber alle Artikel auf jeden Fall, die ich bei Kata veröffentlicht habe, die habe ich auch kein Geld für gekriegt. Gestern ist ein Artikel, also beziehungsweise so ein Teilartikel von mir, auf Politik Digital erschienen. Das war halt nichts Großes, das waren irgendwie, keine Ahnung, 1500 Zeichen oder so, kleines Ding. Wurde ich gefragt, dass ich da halt was Kurzes zu schreibe über Prism und wie Gesetze, ob Gesetze gegen Prism helfen. Wurde ich gefragt, von Politik Digital habe ich auch kein Geld für gekriegt. Ja? Also ich schreibe halt ständig auch irgendwie für irgendwelche Medien, wo ich kein Geld kriege. Gut, ich frage mich dabei halt auch immer irgendwie, hey, das Medienangebot, irgendwie Kata, Politik Digital, das sind so Dinge, die ich irgendwie ganz gut finde. Ne? Mhm. Die gehen halt so in die richtige Richtung. Irgendwie, da bin ich auch mit dem ganzen drumherum bin ich so d'accord irgendwie und finde das cool. Und deswegen finde ich das auch okay, irgendwie da mal irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Stunden mal zu investieren und für die was zu schreiben. Das bringt mir halt irgendwie ein bisschen Reichweite, irgendwie vielleicht stößt es einen Diskurs an oder so. Dann mache ich das mal umsonst. So. Aber im Endeffekt, ich finde das halt, ich finde das halt grundsätzlich nicht grundsätzlich falsch, irgendwie mal was für umsonst zu machen. Ich würde es mir, glaube ich, zweimal überlegen, bevor ich das für die Huffington Post mache. Mhm. Ich wäre da jetzt jedenfalls nicht so wie Nico Lummer und Sascha Pallenberg irgendwie mit Fahnen, mit wehenden Fahnen draufgesprungen. Dafür ist mir das halt.
Ich bin bei der Huffington Post gerade, stellt mir auf total.
Hast du einmal den Postillon aufgelöst?
Genau.
Und zwar, wenn man
Huffington Postillon. Wenn man den Postillon aufmacht, heißt er ja gerade Huffington Postillon und ist halt, und dieser grüne Text, also es gibt ja diesen berühmten Screenshot. Warum ist dieser.
Ja, genau. Warte
mal, ich mache jetzt der Postillon nochmal auf. Da ist ja genau dieser Huffington Postillon in Zusammenarbeit mit der und dann die große Überschrift. Sieh mich an! Ich bin eine grotesk große Überschrift. Huffington Post Deutschland, bla bla bla. Und dann halt so irgendwie da drunter. Und ich war eben gerade auf der echten Huffington Post, wo dann oben drüber steht, Steuern rauf, Fragezeichen. Und ich habe so, Deutsche glauben, dass Merkel eher vor der SPD einknickt als vor den Grünen. Ich habe eben gerade so diese Überschrift gelesen und habe, wo soll denn da jetzt der Witz sein? Das ist wirklich jetzt so gar nicht so. So, ich bin jetzt schon so drauf konditioniert, dass wenn ich diese grotesk große Überschrift, dass es eine Satire sein muss, weil hier drunter auch noch so ein schönes Bild von Merkel ist, wie sie so irgendwie nach oben guckt und so. Eieieiei. Naja, ich bin, ach. Kriegen sie, ach, mir doch egal.
Ja, also ich sag mal so, ne, ich bin ja sowieso der Auffassung schon seit längerem, dass die Bereitschaft für Content Geld zu bezahlen auf lange Frist auf null geht. Das ist ja das Mantra, das ich immer wieder habe, deswegen ich auch kein Problem damit habe, die Urheberrechtsabschaffung zu fordern. Weil ich sowieso glaube, dass das alles irgendwie langfristig auf null geht. Und deswegen kann ich da jetzt auch nicht groß gegen polemisieren. Das ist einfach der Gang der Dinge, denke ich mal. Irgendwie. Das ist alles im großen Weltplan von MS Pro, ist das schon alles eingepreist.
Okay.
Deswegen
du hast bloß auch keine Lösung. Du weißt nur, dass es so kommen wird, aber du hast auch keine Lösung.
Was heißt eine Lösung? Die Leute werden nicht, die Huffington Post ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass die Leute nicht aufhören werden zu schreiben, nur weil es kein Geld mehr dafür gibt. Ne?
Also. Naja, aber ich finde schon, dass wer hat denn das heute geschrieben? Scheiße, ich komme nicht mehr drauf. Wäre ich jetzt so schön. War das Richel? Warte mal, ich guck mal kurz. Tick, 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 tick. Irgendjemand hat geschrieben sowas in der Richtung, dass es in dieser Netz, also dass es bei Twitter zu viele Aufregungs-Junkies gibt.
Das war sowas Marcel Weiß.
Marcel Weiß war das, ja, ja. Stimmt. Hm? Und heute ist Huffington Post das Aufregerthema, morgen das und das und dann übermorgen das und das. Und ehrlich gesagt kann ich mich dieses Eindrucks auch nicht mehr so ganz erwehren. Also ich habe so das Gefühl, dass da heute ist es jetzt die Huffington Post, die so vor sich hergetrieben wird. Und dass ich finde zum Beispiel, du hast ja auch irgendwann mal gesagt, das hast ja von Katrin Passig, du suchst nicht mehr nach Nachrichten, sondern du wartest, bis die Nachrichten zu dir kommen.
Nee, das war ja irgend so ein Student, der das mal der New York Times erzählt hat vor Ewigkeiten. Das war ganz
cool. Ah, okay. Ja.
Der meint so, the news will find me.
Genau, the news will find me. Mhm. Was ich mittlerweile für einen echten Fehler halte. Also
the shitstorm will find me.
Du kriegst dann eben nur noch solche Nachrichten, du kriegst nur noch solche hyperventilierten, oh mein Gott, die Welt wird untergehen oder die Welt wird, oder alles ist scheiße oder weiß der Teufel was, so diese Aufregerthemen, das sind halt die sehr stark rumgetrieben werden. Und ich finde, dass das was ist, was diese Netzszene doch sehr stark blockiert. Diese Totalaufregung und dann am nächsten Tag ist es wieder vergessen und es gibt ein ganz anderes Thema. Und das hat die Piraten zerrissen. Und die reiben sich daran die ganze Zeit auf. Das ist nicht nur, ich habe da noch einen anderen Aspekt, den ich danach noch sagen würde. Ja, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass das sehr wichtig ist.
Hm? Ganz kurz, weil das hatte ich sogar aufgeschrieben als Thema. Ich habe so einen wundervollen Vortrag im Netz gefunden, also so als MP3. Mhm. Den kann ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Von Peter Sloterdijk. Und zwar geht es da eigentlich um Freiheit. In dem Vortrag sollte es eigentlich um Freiheit gehen. Er beginnt den Vortrag aber mit einer Betrachtung der Gesellschaft, mit einer ganz eigenen Gesellschaftstheorie, die ich so jedenfalls noch nicht gehört hatte und sehr, sehr originell fand. Und zwar beschreibt er die Gesellschaft als ein politischen Großkörper erstmal so abstrakt, ja, der aber eigentlich stressinduziert ist. Also das heißt, Gemeinschaft und Gesellschaft passiert erst dann, wenn man sich gemeinsam echauffiert, ja? Wenn man sich wenn die Gemeinschaft unter Stress gesetzt wird. Und da gibt es dann diese Legende oder beziehungsweise ja, diese Sage von, ich weiß nicht mehr, wie hieß die, Lutetia oder sowas?
Weiß ich nicht, okay.
Naja, auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein römischer Patrizier hat irgendwie eine wunderschöne Frau, ja. Der ist nicht besonders hochgestellt in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Das war alles noch zu einer Zeit, als irgendwie die römischen Kaiser am Start waren. Und jedenfalls also so eine Monarchie existierte. Und dann kommt es irgendwie dazu, dass der Sohn des Königs irgendwie diese Frau, diese Frau dann plötzlich vergewaltigt. Mhm. Beziehungsweise sie bedrängt und halt ihr unter irgendwie Androhung von Gewalt und so oder von irgendwelchen Konsequenzen halt irgendwie mit ihr schläft. Sie daraufhin aber halt irgendwie losläuft, dann irgendwie und das ihrem Mann erzählt, der das Ganze dann irgendwie plötzlich öffentlich macht und auf einmal hast du eine riesen Empörung in ganz Rom, ja, mhm. Ganz Rom steht auf und ist empört über diese Tat dieses Adligen, dieses jungen Typen und so weiter und so fort und begehrt auf gegen das Königshaus und die müssen abdanken, ja. Das heißt, und das ist eigentlich die Geburtsstunde der sogenannten Respublika. Also das, was eigentlich heutzutage so unser Öffentlichkeitsbegriff ganz, ganz wesentlich geprägt hat. Mhm. Wenn man das so erzählt, diese Geschichte, wie das Sloterdijk dann auch tut, so, dann sieht man, dass die Respublika, ne, also dass die demokratische Öffentlichkeit oder das, was wir vielleicht heutzutage als die Vorform von demokratischer Öffentlichkeit verstehen, aus der Empörung heraus entstanden ist, ja. also aus dem Shitstorm, kann man sagen.
Ja.
Und das hat mich so unglaublich an die Netzgemeinde geändert.
Ja.
Und das fand ich irgendwie eine ziemlich valide Erklärung daraus, wie Gesellschaft und Gemeinschaft entsteht. Vielleicht ist es tatsächlich eine gemeinsame Empörung über XYZ, ja, extrem konstitutiv für so ein Gemeinschaftsgefühl. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
Ja, total, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube auch, also was ich so für mich so ein bisschen, auch so jetzt im Urlaub hatte ich ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, oder so der Gedanke war, dass halt, wie ist eigentlich so diese Netzgemeinde in Anführungsstrichen entstanden, ob es jetzt existiert oder nicht. Das waren ein paar Leute, die sich irgendwie von der ganzen Welt missverstanden fühlten. Und wie oft hatte man so dieses Gefühl, dass oder davon gehört, dass irgendwelche Leute, die dann plötzlich auf Twitter aufgeschlagen sind, oh Gott, endlich Leute, die ich verstehe, endlich Leute, die mich verstehen, endlich so dieses, also wir haben hier unsere Gruppe gefunden. Hier ist
uns. Zumindest ein paar Leute. Naja, klar. Hm? Ja.
Genau, also man hatte schon das Gefühl, also gerade mit Twitter am Anfang, ich weiß, war das so.
Das war ja nie eine große Twitter-Gemeinde, sondern es war ja immer irgendwie, auch jeder hatte so seine selektiven.
Aber es fühlte sich an wie die große Twitter-Gemeinde.
Ja, stimmt,
und das war, also hier auch in dieser Berliner Blase oder sowas, mit dem man, ich meine, dich habe ich darüber kennengelernt, unglaublich viele andere Leute, Diana habe ich darüber kennengelernt. Ich habe sehr viele Leute über diese Gruppe kennengelernt und man hatte so irgendwie das Gefühl, dass man so wir und wir waren wir und da sind die und die und dann hat man mit wir sind immer mehr geworden, immer mehr, also Twitter ist ja auch explodiert und alles explodiert und dann ist nicht alles nur besser geworden, aber es ist trotzdem immer, man hat so das Gefühl gehabt, eigentlich sind wir mittlerweile überall und die sind nur noch so eine total kleine Minderheit.
Wir sind die Zukunft vor allem.
Wir sind die Zukunft.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, jetzt ist so langsam mal der Punkt da, wo man eigentlich mal so nee, die haben einfach, falls es dieses Wir überhaupt jemals gab, die haben einfach nur sich auch einen Twitter-Account zugelegt, weil plötzlich irgendwann mal kam es auf die Idee so, oh, Twitter ist gar nicht schlecht. Und ein CDU-Politiker wird nicht dadurch ein für mich wählbarer Politiker, weil er plötzlich einen Twitter-Account hat. Also ich meine, dadurch kann er seine Meinung mir vielleicht näher bringen, etc. pp. Und man könnte im Idealfall ins Gespräch kommen. Mhm. Aber so dieses, dass wir, die Twitter-Nutzer oder die mit Technik umgehen können, die ein Smartphone, ich meine, wie lange war es ein verbindendes Element, dass man ein Smartphone besaß? Wir waren die ein Smartphone haben, wir hatten die Zukunft in der Hand und die anderen haben immer gesagt, ich brauche doch eh nichts anderes als ein Telefon mit Telefon und SMS. Und gestern sitze ich im Flugzeug oder vorgestern sitze ich im Flugzeug, auf dem Rückflug sitzt da irgendeine 55-Jährige neben mir und spielt auf ihrem Samsung-Smartphone den ganzen Flug über Tetris.
Ja.
Und hat den und damals, ich habe mich noch irgendwie, wenn ich dann im Flugzeug immer gesagt hat, nein, ich schalte mein Telefon ausschalten beim Start des Flugzeugs, das ist doch, weißt du, so das ist doch total albern und so, ich schalte es in Flugmodus, dann kann ich es doch anlassen, dann kann ich auch weiter reingucken. Weißt du, jetzt sitzt diese blöde Kuh da neben mir und erzählt die gleiche Diskussion und streitet genauso mit der Flugbegleitung rum. Man kommt sich selten, oh Gott, wie dämlich war ich damals, aber wie dämlich ist diese blöde Kuh jetzt, das immer noch zu machen? Also es ist so, es ist irgendwie.
Aber ganz kurz, weil genau diese Geschichte erinnert mich halt daran, wie ich damals mit Jens Best und mit Sebaso damals diesen Tatort gedreht habe, also diese Twitter-Tatort.
Yeah.
Ne? Und die Story war ja dann so, dass wir die Kommissare waren, die halt irgendwie so mit Social Media unterwegs waren. Und ganz zentraler Bestandteil davon war, dass wir halt mit dem Smartphone rumliefen. Man muss sich das überlegen, das war Ende 2007 oder so. Das war halt, als das iPhone ist gerade rausgekommen, ist wirklich gerade erst rausgekommen, was gerade noch viel früher, noch kurzer vorher da war das Google Nexus. Ne? Das erste Nexus.
Nee, das war kein Nexus. Das hieß, oh Gott, wie hieß denn das? Das hieß aber nicht Nexus.
Nee, das irgendwas One, ne? Das irgendwas
One.
Wie hieß es, das Blablabla One.
Ich glaube, das war der exakte Name, Blablabla One. Ich glaube,
das war das allererste Android-Smartphone.
Ja. Yeah.
Und
dieses hässliche Ding.
Und irgendwie hat Jens dann irgendwie so eine Medienpartnerschaft mit der Telekom hingekriegt, die halt dieses Smartphone da gerade irgendwie unter den Markt bringen wollten. Und dann haben wir das benutzt irgendwie. Mussten wir das halt benutzen, so als Smartphone. Ne?
Okay.
Das hatte ja noch diese Tastatur damals.
Ja,
so, ja. Und die allererste Android-Version und hast du nicht gesehen, ganz, ganz schrottiger Scheiß, aber egal. Auf jeden Fall war halt natürlich das Narrativ war, zu sagen so, wir gucken jetzt mal, was passiert eigentlich mit dem Tatort, wenn wir die Kommissare auf den neuesten Stand der Technik bringen, ja? Und das heißt also Smartphone, das heißt irgendwie Social Media, das heißt, sie recherchieren bei Facebook, sie recherchieren bei, also sie gucken, was die Tatverdächtigen getwittert haben und so weiter und so fort. Wir machen jetzt halt irgendwie diesen Tatort so aus so einer Social Media Blase heraus, ne? Und das war natürlich so ein Bewusstsein, dass, das, was wir dort machen und das, was wir dort darstellen, nicht dass das halt eben außerhalb ist von der Gesellschaft.
Ne? Und die Zukunft.
Das war jetzt mal gar nicht so wichtig in dem Moment, weil man muss ja sagen, Tatort sind ja immer so ein bisschen dadurch definiert, dass sie auch so eine Milieustudie sind. Ne? Mhm. Also so ein Tatort hat ja immer irgendwie so ein Milieu auch immer irgendwie also als Background und bringt dann, versucht immer so ein bisschen so die Eigenheiten eines bestimmten Milieus irgendwie rüberzubringen. Und wir haben uns gedacht, okay, wir sind hier irgendwie diese Berliner Netzszene und so und wir sind halt auch irgendwie so eine Subkultur, so ein Milieu, ja? Und wie sähe ein Tatort aus, der halt irgendwie in diesem Milieu spielt? Und irgendwie haben wir dann halt irgendwie diese Geschichten gemacht, so mit so Smartphone hier, irgendwie machen das Smartphone sofort eine Kamera von der Leiche und irgendwie packen das in so eine Leichen-Community oder keine Ahnung was oder so.
Okay.
Quatsch und so. Aber der Witz ist, dass es heute, wenn man sich das anguckt, überhaupt nicht mehr funktioniert, weil dieser Differenzaspekt gar nicht mehr da ist. Also diese, guck mal, da sind Kommissare mit Smartphones unterwegs. Ne, das ist halt, das
holt ja niemand mehr ab.
Ja, das ist,
halt ja, so, ja, womit denn so sonst? What?
So what? So. Aber damals war es halt wirklich so. Also
sollen sie mit dem iPad rumrennen oder was?
Ja, also niemand, nicht mal die Bonzen oder was weiß ich, sind mit Smartphones rumrennen. Das waren nur wir. Das waren wirklich nur wir.
Na, die hatten dann Blackberries genau. Oder sowas. Also das war, ja genau, das war.
Ja, ja.
Das ist, NoFu meint gerade so richtig im Chat, das heißt T-Mobile G1 oder G1.
Das ist G1, genau, das ist G1. Ah, das G1, so hieß es, ja genau.
Ja, und das, da, ich meinte das eben gerade, als ich das so reingeworfen habe mit Zukunft, weil, also ich hatte schon irgendwie das Gefühl, so müssten eigentlich alle. Und das war auch ein wichtiger Teil zumindest meiner Motivation, das war auch richtig so, also. Dass auf die Menschen so, ihr müsst das auch alle machen. Und jetzt machen sie es halt alle und plötzlich haben wir keine Zukunftsvision mehr. Plötzlich sind wir so, ja, nutzt alle Facebook, ja, machen wir doch.
Stimmt, ja.
Und plötzlich stehen wir doof da. Und ich glaube auch, dass das übrigens bei vielen so, die so auch Apple-Fanboys, so dieses, so, man war die ganze Zeit lang, war man immer die Gruppe, die das Bessere benutzt hat und die es besser wusste und die immer das benutzt hat, was gerade und ihr habt da irgendwie Dell-Laptops oder beziehungsweise wir hatten dann halt die iPhones und ihr habt das nicht, ihr Idioten. Und plötzlich nutzt das jeder und gerade ja bei so einem iPhone ist das ja bei so einem MacBook oder bei so einem PC oder wie auch immer, da kann man ja immer noch irgendwas wenigstens am Betriebssystem rumtwiegen bis zu einem gewissen Grad oder kann sich noch irgendwelche Apps runterladen oder eben Programme installieren oder Kommandozeilenprogramme, die irgendwas leichter machen. Aber bei so einem iPhone, da hat man ja so wenig Einflussmöglichkeiten drauf. Die einzige Unterscheidungsmöglichkeit, die der wahre Nerd noch hat von einem 60-Jährigen, ist, dass er sein iPhone auf Englisch stellt und nicht auf Deutsch. Also das ist irgendwie, es gibt nicht mehr wirklich viele.
Ist es auf Englisch oder was?
Nee, ich habe es jetzt wieder auf Deutsch umgestellt. Schon längere Zeit. Aber ich hatte es lange Zeit auf Englisch. Ja. Und es war auch so tatsächlich so ein bisschen so ein
Ich glaube, ich mach mal Siri auf Englisch, weil ich habe letztens irgendwie, This Week in Google habe ich gehört. Da haben sie einen Dienst vorgestellt, den ich interessant fand, den ich ausprobieren wollte. Und der hieß, wie heißt das? Friends Plus Me. Das ist so ein Dienst, mit dem du irgendwie Google Plus mit irgendwie anderen Diensten verknüpfen kannst, dass du dann irgendwie aus Google Plus und so weiter und so fort raum. Ein bisschen if this then that und so. Auf jeden Fall habe ich mir dann das versucht zu notieren und zwar irgendwie war ich gerade irgendwie mit den Händen beschäftigt, deswegen habe ich Siri benutzt. Ich so notiere Friends plus me. Und dann hat er Friends, also F-R-E-N-Z, ja, Friends. Kann dann wahrscheinlich ein Name oder so. Und Klaus.
Okay.
Und Mi, also M-I. Also Friends Klaus Mi hat er dann
So.
Ja, kann man
es buchstabieren?
Also ich wusste dann im Nachhinein, konnte ich dann die Notiz auch wirklich wieder reentziffern.
Das ging
schon. Ne? Aber also das konnte man dann ja so aus der phonetischen Ähnlichkeit herauslesen. Aber das war irgendwie lustig. Also ja.
Ich nutze Siri immer öfter, um irgendwelche Tweets oder sowas zu diktieren. Das mache ich relativ häufig. Also wenn ich alleine bin.
Okay.
Oder so für Nachrichten, so Messages oder sowas.
Okay.
Dass ich die dann kurz, also dass ich dann diese Mikrofontaste drücke, die dann auf der Tastatur ist. Also gar nicht hier, nee, gar nicht so.
Wir machen gerade einen Podcast.
Nein, nicht so. Nicht so, sondern direkt in die App reingehen.
Ja.
Und dann, wenn die Tastatur da ist, dann ist ja da unten dieser kleine Mikrofon-Button.
Ja.
Und den dann drücken.
Ah, okay.
Und dann ist das ja, dass man quasi in ein Textfeld rein, also es ist kein Siri, sondern ist Spracherkennung.
Mhm.
Und das nutze ich dann, weil das funktioniert relativ gut. Also es ist, und das ist mit Mavericks kann man das, also es geht auch auf dem Mac und mit Mavericks geht es noch einen Zacken schöner sogar. Und das ist, es ist oft schneller, als es zu tippen.
Okay.
Aber ja, und das war halt immer noch so, aber ich, also das ist, Wir sind im Mainstream angekommen, sozusagen, oder unsere die Werkzeuge, die wir genutzt haben. Und es hat nicht so das dazu geführt, dass die Menschen so geworden sind wie wir.
Mhm.
Sondern
sie haben einfach unsere Dienste übernommen und sind jetzt die relevante Gruppe in diesen Diensten.
Genau.
Wir sind halt marginalisiert, ja.
Ja, und jetzt stehen wir doof da.
Und, das stimmt, ja.
Und
es ist übrigens ganz, ganz entscheidend. Anne Roth, die war ja auch vor kurzem noch bei uns
Gast,
sie hat sich ziemlich immer wieder aufgeregt über mein Statement über das Ende der Netzpolitik. Haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet, hatte ich in meinem Blog geschrieben, irgendwie, keine Ahnung, Netzpolitik ist jetzt irgendwie vorbei, weil etc. Und Netzszene ist irrelevant geworden durch die Wahl, irgendwie hat die Wahl hat die Netzszene irrelevant gemacht und so. Auf jeden Fall hat sie sich immer wieder darüber aufgeregt, weil das halt auch ziemlich hat schon ein bisschen Bass gemacht. Also es gab eine dpa-Meldung dazu und es gab irgendwie, ich war bei Neuen Deutschland, habe ich ein Interview gegeben und bei Politik Digital jetzt halt irgendwie gerade und eigentlich sollte heute eigentlich ein Zeit-Online-Artikel von mir rauskommen, aber egal. Auf jeden Fall, diese ganze Geschichte hat sich immer wieder aufgeregt und heute hat sie aber dann irgendwie getwittert, das hatte gar nichts damit zu tun, aber sie hat dann plötzlich gesagt so, was ist denn da eigentlich bei Twitter los? Da gibt es ja diese bei twitter.de gibt es diese Empfehlungskategorien. Ne?
Mhm.
Da gibt es ja alles mögliche irgendwie, Sport und Promis und News und keine Ahnung was. Und da gab es natürlich immer eine Rubrik Netzszene oder Netzaktivisten oder also.
Okay,
also wir hatten eigentlich von Anfang an immer irgendwie auch eine eigene Rubrik. Ich wurde auch nie empfohlen.
Mhm. Ne?
Also who to follow geht's, ne?
So. Mhm.
Und ich wurde da auch nie empfohlen, aber ich glaube, da gab es dann halt irgendwie vor kurzem so einen Shitstorm, so einen kleinen, weil da irgendwie so viele Männer drin waren und dann irgendwie kaum Frauen. Und jetzt war aber das Issue, dass plötzlich diese ganze Rubrik gar nicht mehr da ist. Ja. Dann hat irgendwie Anne Roth halt mehrere Tweets darauf verwendet, irgendwie darüber zu lamentieren, dass irgendwie jetzt plötzlich diese Rubrik rausgeflogen ist. Wobei das wahrscheinlich aus Twitters Sicht total Sinn macht. Ja? Also weil diese Rubrik einfach auch komplett egal ist. So. Also so cool, diese ganzen komischen Netzaktivisten, ja, die haben auch irgendwie alle so einen Twitter-Account, die sind alle schon Ewigkeiten dabei und die machen da irgendwie ihren Scheiß und haben da irgendwie ihren komischen Diskurs, aber im Endeffekt interessiert das Twitter nicht, weil Twitter ist das gar nicht mehr, was wir so tun auf Twitter.
Ja.
Twitter ist halt, das ist halt, du bist ein Star oder du bist ein Fan. Und wenn du ein Star bist, dann hast du halt ganz viele Fans und wenn du ein Fan bist, dann hast du halt deine Stars, denen du folgst. Und das ist Twitter für wahrscheinlich so 90% der Leute.
Ja, ne, ich weiß gar nicht, ob es jemals so großartig anders war, außer dass wir damals halt die Stars waren.
Ja.
Also so im kleineren.
Stimmt, ja.
Und das hat jetzt alles ganz andere Dimensionen angenommen und sowas. Aber ich meine, also wir haben uns, also ich habe mir schon, jetzt nicht physisch, aber durchaus mental einen drauf runtergeholt, dass ich so viele Follower habe. Und wir haben uns ja auch einen schönen Fighter immer geliefert. Und,
aber im Endeffekt ist doch genau der Punkt, also dass hier diese Rubrik rausgefallen ist, ne, aus Who to Follow, ist ja eigentlich auch wieder so eine Irrelevanzerklärung von unserer Szene, oder?
Ja.
Es kommt irgendwie so jetzt Schlag auf Schlag, oder? Ich meine, es ist jetzt einfach so, ja, es ist einfach vorbei, hey.
Das heißt nicht, dass das Netz irrelevant ist. Das Netz ist relevanter denn je.
Ja, genau.
Aber es ist sozusagen die Prediger des Netzes sind eigentlich logischerweise ganz, ich meine, in dem Moment, in dem alle das Netz nutzen, braucht es keine Prediger des Netzes mehr.
Ja, klar.
Und da bräuchte man dann, also das heißt nicht, dass man das Netz nicht mitgestalten kann und dass man das
nicht. Wollen wir nicht jetzt langsam mal irgendwie, ich meine, wir sind jetzt auch in diesem Alter, ne? Und jetzt mal, das sollten wir vielleicht auch mal ganz offen der Tatsache ins Gesicht sehen, dass wir langsam auch irgendwie in so einen Reifegrad kommen, wo wir einfach auch mal irgendwie mit diesem Kulturpessimismus anfangen sollten. Und jetzt sagen sollten irgendwie so, ja, sorry, wir haben uns geirrt. Irgendwie das mit diesem Netz, das war doch keine so gute Idee. Geht mal alle wieder weg. und keine Ahnung. Hey, es ist ja auch ganz schwierig. Also Datenschutz und so, das ist ja irgendwie und Urheberrechte werden mit Füßen getreten.
Nee, ich finde, wir sollten lieber in so eine Altersmilde übergehen direkt.
Ach Quatsch, das ist doch Quatsch.
Jetzt. Doch, das finde ich. Ich war ja gerade.
Nein, das Untergang des Abendlandes. Wir müssen irgendwie, keine Ahnung, hier, Deutschland schafft sich ab im Netz und so. Das ist schon so.
Willst du jetzt hier direkt den
Kehrtwende.
So.
Ja, ich meine, es ist ja kein Blumentopf damit zu gewinnen, so, hey, ihr müsst alle im Netz, wir sind doch alle im Netz, ja, okay.
Ja, das hier. Aber man könnte ja überlegen, aber vielleicht ist, also ich, das ist halt, und das finde ich halt auch spannend, dass diese Netzbewegung sehr stark, sie war halt sehr stark drauf erpicht, und ich glaube, das ist jetzt auch gerade sowas, was diesen Kater auch auslöst, sehr stark auf dieses, geht alle ins Netz, und dadurch hatte man so ein Gemeinschaftsgefühl, und die Gründe, warum man ins Netz gehen sollte, waren aber sehr viel differenzierter. Also da waren irgendwelche Leute dabei, die haben, geht ins Netz, weil dann können wir bessere Demokratie machen. Geht ins Netz, weil da gibt es die besseren Shopping-Angebote. Geht ins Netz, weil da kann man, dann können wir die Leute feuern, weil da brauchen wir nur noch halt so viele Mitarbeiter. Das waren halt alles Leute, Teile der Netzszene, die geht ins,
nein, garantiert. Also, hattest du solche Arbeitgeber, die irgendwie in deiner Timeline, die irgendwie
das
propagiert haben, weil sie einfach irgendwie Personalkosten sparen wollten? Oder
Das war jetzt vielleicht das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber die Motive, warum man, warum das Netz eine tolle Sache ist, sind so vielfältig, wie das Netz ist, also sehr vielfältig. Und ich glaube, jetzt fällt so langsam auf, wo man, dass das ja doch sehr differenziert, sehr unterschiedliche Ziele sind, die da waren. Und darum ist jetzt, glaube ich, auch sehr stark, ist, glaube ich, dieses immer, also so ein bisschen war das schon immer da, also dieses, wir sind die Netzgemeinschaft. Nein, wir sind nicht die Netzgemeinschaft, weil wir haben eigentlich alle total unterschiedliche Ziele. Aber nein, ihr seid doch die Netzgemeinschaft, weil ihr seid doch alle für die, dass die Leute ins Netz gehen sollen. Ihr seid das doch mit der Netzgemeinschaft. Nein, ja, aber wir sind doch auch total unterschiedlich. Ja, aber und so.
Naja, aber ich meine, ich finde auch, dass ich was diese Gemeinsamkeit der Netzgemeinde angeht, ist auch vor allem das Netz als Lebensraum zu begreifen, glaube ich. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also nicht eben nur als ein Tool, nicht als ein als irgendwie, keine Ahnung, News-Kanal oder ein Shopping-Kanal oder so etwas, sondern wirklich als Lebensraum zu begreifen. Also das ist, glaube ich, finde ich, auch ein ganz, ganz wesentliches Ding. Und da geht es gar nicht darum, irgendwie jetzt groß die Prediger zu sein und alle möglichen Leute.
Aber
ich persönlich war nie der Prediger. Ich habe jetzt nie irgendwie versucht, groß Leute zu überreden. Also ganz am Anfang, wie bei Twitter, habe ich versucht, irgendwie Leute zu überreden. Aber das wurde mir relativ schnell zu blöd.
Ja. Yeah.
Und nö, ich war eigentlich immer ganz zufrieden irgendwie, wie das irgendwie so läuft. Aber was halt bei mir der Punkt war, war, dass ich halt definitiv dieses Netz als meinen Lebensraum betrachtet habe. Und um nochmal diese Sloterdijk Rückschluss zu bekommen, ne, also zu diesem Stresskörper, ja, also der Stresskörper Netzgemeinde, finde ich, hat sich konstituiert halt an Zensursela. Wirklich, das erste Mal. Wirklich, ne? Also dort kam, also ich finde, seit Zensursela gibt es die Netzgemeinde. Und sie hat sich an diesem Stressmoment, dass der Lebensraum, der eigene Lebensraum, das Internet bedroht war, konstituiert. Mhm. Und seitdem ist es irgendwie so ein politischer Körper gewesen, also ein politischer Großkörper. Mhm. Wobei so groß war er nicht, aber auf jeden Fall irgendwie war er eine relevante Masse innerhalb dieses politischen Gefüges. Halt mit ganz eigenen Regeln, mit eigenen Tools und einer eigenen Mächtigkeit, die zumindest aus Lautstärke bestand, in diesem Medium Internet. Jedenfalls kam es so rüber für die Politiker eine lange Zeit lang. Und ja, also das ist die Netzgemeinde, würde ich sagen.
Ja, aber bei Prism haben wir jetzt deutlich gemerkt, dass diese Lautstärke offensichtlich nicht gegeben ist.
Genau, also es hat mehrere Gründe. Also man muss ja sagen, also zu Zensursela und zu auch ACTA, noch nicht mal bei ACTA, ja, gab es eine wirkliche mitschwingende Gesamtgesellschaft oder so etwas. Es war auch nicht so, dass wir da mit diesen Themen irgendwie die Gesamtgesellschaft erreicht hätten.
Nee, überhaupt nicht, ja klar.
Klar, also und...
Aber es war trotzdem genug, um was zu bewegen.
Ja, auf jeden Fall, ja, ja klar. Und das lag aber auch vor allem daran, dass die Politiker diese Netzkommunikation nicht kannten. Und ich glaube, wenn du das erste Mal, ohne das jemals erlebt zu haben, in so einen Netz-Shitstorm gerätst.
Den ersten Shitstorm wirst du nie vergessen.
Ja, ich glaube wirklich.
Ja.
Dann kommt dir das so unglaublich krass vor. Dann sind da irgendwie, keine Ahnung, zig Menschen, die brüllen dich den ganzen Tag an, wie scheiße du bist, ja. Und aber im Endeffekt, also wenn du es rationalisierst, dann sind es halt nur so zig Menschen, ne?
Ja.
Und diese zig Menschen sind halt.
Und Leute, die auch nichts anderes können als brüllen und zwar auf einem Kanal, den du genau. Einfach durch einen Blockbutton abstellen kannst. Also
ja, das und die halt auch einfach zwei Tage später das nächste anbrüllen.
Ja, das ja, genau.
So, ich habe das in meinem Artikel habe ich es genannt irgendwie auch jeder Shitstorm besteht nur aus Dünnschiss, ja.
Ja.
Und ich glaube, dass halt die Politik und die Politiker einfach auch gelernt haben. Das einzuschätzen, also wirklich realistisch ja. Einzuschätzen. Und ich weiß auch bei mir jetzt mittlerweile, ich habe da jetzt auch schon genug Shitstorm durchgemacht, dass ich weiß, okay, wenn der nächste Shitstorm kommt, dann
stille ich
die Uhr und dann ist es halt wieder morgen vorbei. So,
also, ja.
Es ist halt irgendwie, ja, also diese Netzempörung hat halt auch keine Nachhaltigkeit. Ne?
Und ich habe langsam, also ich
aber das wussten die damals ja nicht. Und deswegen ja. War halt irgendwie so Zensursela-Moment für die Politiker, war dann halt so, boah, wow, krass, die ganze Gesellschaft steht gegen uns auf.
Wobei,
sofort die Kehrtwende machen, dann werden wir nie wieder gewählt. Ja,
nee. Wobei, das war ja auch bei Zensursela, muss man sagen, das war auch nicht nach zwei Tagen wieder vorbei. Also das hat wirklich...
ja klar, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, klar. Also
da haben wir auch ein bisschen länger durchgehalten damals noch, TM. ja, also ich bin da... Keine Ahnung. Also es ist irgendwie ist dieses ganze, also du hast recht, diese Netz, wie hast du es genannt, die Netzgemeinschaft brauchst du nicht mehr oder die existiert nicht mehr oder?
Also zumindest die Ära dieser Netzgemeinde ist vorbei. Diese Ära, wo sie, also wir hatten jetzt genau eine Legislaturperiode. Man muss ja sehen, Zensursela war ja direkt vor der Wahl.
Ja.
Also vor der letzten Bundestagswahl. Und, also 2009. Und, die ganze Bundestagswahl über, also die ganze Legislaturperiode, die letzte Legislaturperiode, Schwarz-Gelb, wurden wir ja eigentlich total hofiert. Also es ging ja los damit, dass eigentlich ein schon beschlossenes Gesetz, die nämlich Netzsperren, die waren ja schon beschlossen, die waren vom Bundestag schon abgesehen.
Ja.
Es war ein existierendes Gesetz, das wurde einfach auf Eis gelegt nach der Wahl und dann auch wieder abgeschafft.
Mhm.
Die Vorratsdatenspeicherung.
Allerdings muss man auch sagen, wahrscheinlich von der Justizministerin, die das Ganze. Ja klar, auch,
die waren natürlich federführend dabei.
Die die nicht nur um die Netzgemeinschaft zu genau. Hofieren das Ganze gemacht hat, sondern die vermutlich auch tatsächlich der Überzeugung war, dass das ein schlechtes Gesetz ist.
Genau, aber ich glaube durchaus auch daraus, dass wir ihr die Argumente geliefert haben.
Ja. Oder sie hätte auch zumindest mit diesem Gesetz leben genau. Können ohne und das hat ihr sozusagen, ja.
Genau. Also und sie hat halt auch, und das muss man auch sagen, extrem krass die Vorratsdatenspeicherung verdingsisiert. Es gab eine eigene Enquete-Kommission. Ne?
Mhm.
Also die Regierung hat eine, das ist schon echt eine krasse Sache. So. Diese Enquete-Kommission mag jetzt keine Beschlusskraft gehabt haben, Aber das sind wirklich echte Ressourcen, das sind wirklich echte MDBs, die sie dort hingesetzt haben, die dort wirklich Zeit drin investiert haben. Es wurde dieser ganzen Netzszene und dem, was da dort entstanden wurde, wurde richtig politischer Raum eingeräumt. Mhm. Ja? Klar, wir hatten halt irgendwie mit Innenminister Friedrich irgendwie den dümmsten Innenminister, den wahrscheinlich irgendwie die Bundesrepublik je hatte.
Aber darunter hatten auch andere zu leiden, nicht nur die Netzgemeinschaft.
Das stimmt schon. Also man muss sagen, also die letzte Legislaturperiode war die Legislaturperiode, wo man uns TM ernst genommen hat, ja. Und ich glaube, und das zumindest wird jetzt vorbei sein, weil jetzt dieses absolut netzspezifische Thema Prism, also in NSA und allem, das ja nun wirklich nicht an geringer Aufmerksamkeit gelitten hat in Deutschland. Also die Medien haben ja ein Sperrfeuer der Berichterstattung und wirklich der kritisch und guten Berichterstattung abgeliefert. Dass das so brachial wenig Auswirkungen auf diese Bundestagswahl hatte.
Ja, auf alles. Ich meine, mittlerweile, es ist ja, also gerade bei Prism und diesem ganzen, da kommt ja nach wie vor, jetzt ist der Guardian, ist wieder Dienstag, jetzt kommt mal wieder der Guardian mit seinen Enthüllungen, ist alles noch schlimmer, als wir schon gedacht haben. Naja, war ja irgendwie auch schon absehbar, dass sie alles überwachen. Also ich meine, mittlerweile, das hat auch keinerlei Widerhall mehr in irgendwelchen, also jetzt ist offensichtlich, dass sie Industriespionage begangen haben, es ist offensichtlich, dass sie, dass hier dieser belgische Telekom-Provider abgehört worden ist, mit ziemlich sicher, um EU-Abgeordnete und alle höheren Dienste abzuhören. Also Industriespionage ist nach Amerikaner werden offensichtlich im großen Stil überwacht. Das FBI hat sich da reingehalten. An deutschen Netzknoten werden direkt Daten abgelassen. Das ist wirklich es langweilt, also ich merke es ja auch an mir, es langweilt mich ja auch selbst. Ich zwinge mich noch dazu, mir das immer durchzulesen. Aber
dabei hat das Snowden noch in dem Interview, in dem Initialinterview damals mit dem Greenwald und dieser anderen, ich weiß nicht mal, wie sie hieß, in Hongkong in die Kamera gesagt, das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, ist, dass seine Enthüllungen politisch nichts verändern.
Und es sieht so aus, als ob exakt das passieren würde. Ja,
sieht wirklich so aus.
Und was ich jetzt...
Echt schlimm.
Was ich jetzt,
es tut mir auch wirklich leid für Snowden, der jetzt wirklich irgendwie sein ganzes scheiß Leben darauf verwettet hat, dass das jetzt irgendwie ein politisches Erdbeben gibt.
Ja, und das ist übrigens auch, warum ich was dazu beiträgt, dass ich glaube, dass Amerika ein echtes Problem hat, also so dieses, dass das irgendwie da eine Ära vorbeigeht, eine amerikanische Ära, ist, dass nämlich die Kritik, die jetzt gerade an der NSA hochkommt, gar nicht mal so sehr sozusagen an der Monstrosität, was sie machen, sich aufarbeitet, sondern durch ihre mangelnde Transparenz und sind die so extrem ineffizient, dass sie eh nichts ausrichten können. Das ist ja so die Kritik, die im Augenblick sehr stark hochkommt. Also dass dadurch, dass sie, und das ist ja auch dieser lustige Fall, dass bei Geheimdiensten das ja so ist, dass immer, also man macht immer alles sozusagen so geheim, dass nur jemand auf meiner eigenen Ebene das lesen kann und alle, die unten drunter sind, können das nicht mehr lesen. Das heißt, jedes Dokument, was ich in die Hand kriege, ist automatisch, dürfen meine Mitarbeiter nicht mehr lesen, sondern es darf nur noch nach oben weitergereicht werden, sodass alle Dokumente nur noch nach oben weitergereicht werden, wo sie dann oben irgendwann mal beim obersten Geheimdienstchef landen, der selbstverständlich nicht die Zeit hat, sich diese ganzen Dokumente anzugucken. Also eigentlich ist dieses System mit diesem Geheimhaltung...
Alexander muss den ganzen Tag nur Dokumente lesen, ey.
Ja, quasi.
Der kriegt doch auch nur noch Executive Summary.
Ja, eben. Aber die sind so furchtbar geheim, dass die außer ihm niemand mehr lesen kann.
Also man muss sie doch schreiben.
Also. Ja, aber es ist, aber das ist das hat tatsächlich, also es ist.
Ich muss schon wieder aufs Klo.
Oh, Gott.
Tut mir leid. Das Bier.
Mann. So.
Wie wiegt man eigentlich Katzen, Max?
Wie man Katzen wiegt, ja, das ist so. Michi hat gerade noch reingeworfen. Wie wiegt man eigentlich Katzen? Ich weiß nicht, hatten wir das am Anfang der Sendung oder in der Vorsendung, die Podcast-Hörer leider nicht gehört haben. Ich muss nämlich die Katzen müssen zum Tierarzt und ich überlege, wie ich die, und da brauche ich für den, also die Katze, die dicke Katze ist gar kein Problem, die sperrt man in diese Transportbox und dann ist sie ganz furchtbar, dann schreit sie während der Autofahrt dahin zum Tierarzt und fühlt sich unwohl, aber dann ist er beim Tierarzt und dann lässt sich untersuchen und dann schreit er ein bisschen auf dem Rückweg und dann ist alles gut. Was halt ein großes Problem ist, ist der Kater. Der ist sehr, sehr klein und der kommt halt von draußen. Also der ist in der Freiheit geboren quasi und ist dann irgendwann mal eingefangen worden. Und immer wenn man den mal irgendwie so, also den kann ich, also der kommt auf den Schoß und sowas, das macht der schon alles, aber wenn man ihn zum Beispiel hochheben will, dann dreht er durch. Und also der ist sehr, sehr, sehr misstrauisch und so und passt immer auf, dass er nicht gefangen wird und sowas. Und den kriegt man halt nicht in diese Transportbox rein. Und wenn er dann einmal beim Tierarzt ist, dann kann der Tierarzt den eigentlich auch gar nicht untersuchen, weil der halt dann nur zerbissen wird und der eine echte Furie ist. Also der ist uns einmal da auch beim Tierarzt in der Praxis ausgebüxt und ist dann da wirklich die Wände hochgelaufen. Ich hab das nicht für möglich gehalten, dass sowas geht. Und die Tierärztin, also die Schwestern und der Tierarzt, die haben da offensichtlich auch nicht mitgerechnet, weil zum Beispiel stand das Fenster zur Straße offen. Also da bin ich sehr glücklich, dass er da nicht einfach zum Fenster rausgesprungen ist. Geschafft hätte er's. Und darum haben wir jetzt beschlossen, okay, wir haben auch schon mal nachgefragt beim Tierarzt, das gibt's auch, da gibt's so Beruhigungsmittel für Katzen, dass der dann vorher irgendwie mal ein bisschen was ins Futter kriegt und dann kriegt er halt was ins Futter und dann ist er ganz dösig und dann kann man ihn leicht in die Box sperren und dann kann auch mal vernünftig untersucht werden und danach ist alles gut und der Kater hat weniger Stress und wir haben deutlich weniger Stress und alles ist viel, viel besser. Das einzige Problem ist, man muss wissen, wie viel die Katze wiegt, weil nur so viel Beruhigungsmittel darf man ihr geben. Und jetzt probieren wir seit ein paar Tagen die Katze zu wiegen, also den Kater. Und das ist ein echtes Drama. Also vorhin hat Diana sich ihn dann mal kurz geschnappt und sozusagen sich mit dem Kater zusammen auf die Waage gestellt. Aber so eine Waage, so eine moderne Waage, da muss man ja auch erstmal immer so 5 Sekunden draufstehen, ruhig draufstehen, bevor die ein Gewicht anzeigt. Aha. Und so lange hat sie den halt nicht stillhalten können. Und der hat sich danach auch erstmal wieder 2 Stunden nicht blicken lassen, weil er dann so ängstlich war. Wir haben so eine Box auf die Waage draufgestellt, die wir mitgewogen haben, wo dann in der Mitte so Leckerlis drin waren. Dann hat er es geschafft, wirklich diese Leckerlis aus dieser Box rauszufressen, ohne die Box dabei zu berühren. Also die hat dann auch kein Gewicht angezeigt. So ist er auch nicht eingegangen. Und wir sind so wirklich, wir haben langsam keine Idee mehr, wie wir die arme Katze wiegen sollen. Und da hat man, jetzt haben wir so, ich habe da auf Twitter mal rumgefragt und dann kamen dann so Antworten wie, Tischdecke hinlegen. Und in der Mitte irgendwie so eine Leckerei, dann warten, bis das Tier drauf ist und dann so zack, von allen Seiten in die Tischdecke hochnehmen und dann irgendwo an eine Waage dranhängen oder sowas. Aber das ist, ja, wir haben.
Also so eine Hängewaage.
So eine Hängewaage haben wir aber nicht. Ja, kann man sich wohl irgendwie ausleihen irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Also es ist alles nicht ganz so leicht.
Katzen wiegen.
Katzen wiegen, ja.
Katzen in Sicherheit wiegen.
Genau. In die Sicherheit.
Also ich habe hier noch ein Thema
aufgeschrieben.
Und zwar über ein Thema, das ich eigentlich noch schon länger reden wollte.
Netzgemeinden Sicherheit wiegen.
Ich habe ja mal wieder nach langer Zeit und für lange Zeit mal wieder ein Buch gelesen. Das kommt ja selten vor. Ne? Man liest ja heutzutage nicht mehr oft Bücher, weil man ja so viel anderes Zeug zu lesen hat.
Ja, das ist eigentlich schade.
Also mir kommt das jedenfalls so vor.
Also mir geht das ganz extrem so.
Und deswegen brennt es mir auf der Zunge, immer wenn ich ein Buch gelesen habe, es zumindest irgendwie so ein bisschen zu besprechen. Mhm. Und
Aber über das generelle Lesen können wir danach gerne nochmal sprechen.
Das generelle Lesen?
Ja. Aber erzähl es mal über dein Buch.
Ja, also ich habe Tim Wu gelesen. Tim Wu ist ein, ich glaube, amerikanischer, ist der Informatiker? Ich weiß es gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, er hat lange Zeit am MIT gearbeitet, also Massachusetts
Institute of Technology.
Institute of Technology, genau. Und jedenfalls hat er damals den Begriff der Netzneutralität erfunden. Er hat damals das Paper, das entscheidende Paper 2003 geschrieben, in dem er über Network Neutrality and Broadband Discrimination geschrieben hat. Mhm. Und das ist so die Grundlage des gesamten Netzneutralitätsdiskurses. Er hat dann vor einigen Jahren, also das ist gar nicht so lange her, ging sein Buch online, ging sein Buch öffentlich.
Ging sein Buch öffentlich?
Meine Sprache ist total veramerikanisiert. Außerdem bin ich betrunken. Das Buch heißt The Master Switch und das ist sehr lesenswert. Er schreibt dort im Endeffekt die Wirtschaftsgeschichte der Medien- und Kommunikationsindustrie auf, die amerikanische Wirtschaftsgeschichte. Und zwar verschiedene Aspekte, also verschiedene Branchen, unter anderem natürlich die Telekommunikationsbranche, also der ganze Aufstieg und Fall von AT&T. Hollywood hat so einen eigenen Strang, also er hat so verschiedene Stränge, die er sozusagen parallel immer weiterführt und so. Hollywood, das Radio, das auch eine ganz spannende Geschichte in Amerika hat. Und das war's, glaube ich. Ich glaube Hollywood, Telekom und das Radio. Und diese Stränge führt er parallel und zeigt halt auf, dass es innerhalb dieser Wirtschaftsgeschichten immer wieder eine Periode der Schließung und der Öffnung gibt. Dass das so einem Cycle, also so einem Zyklus folgt. Und dass oftmals, wenn eine neue Technologie irgendwie an den Start kommt, eine neue Medientechnologie, dass erstmal eine sehr, sehr offene, ein sehr offenes, sehr, sehr offenen Umgang damit gibt. Es gibt viele Leute, die probieren das dann irgendwie aus und machen Startups und interagieren halt sehr, sehr, sehr freizügig mit diesem Medium. Mhm. Und dann kommt es dann aber immer wieder zu so Verklumpungsprozessen, die so eine Machtakkumulation dann auch entsprechend zeitigen und dann schließt sich das ganze System. Ne? Also man muss halt beispielsweise sagen, irgendwie AT&T beispielsweise, beziehungsweise es war ja der Graham Bell. Graham Bell ist ja einer der Erfinder des Telefons. Es war ja irgendwie mehrfach erfunden worden gleichzeitig, aber Graham Bell war der Einzige, der dann auch wirklich das Ganze mit einem Unternehmen verbunden hat, ne? Bell Inc. oder so hieß das damals. Auf jeden Fall, er hat halt damals das Telefon erfunden zu einer Zeit, als ganz Amerika eigentlich gerade verdrahtet wurde mit Telegrafensystem von Western Union. Western Union war eigentlich so eine Art Monopol damals, irgendwie so das Informationsmonopol. Sie hatten dann auch dieses Associated Press, also das ist ja diese große Nachrichtenagentur, war von Western Union gegründet worden und war natürlich dann auch wiederum Monopol, weil die natürlich zusammengearbeitet haben.
Ach so, weil die das...
Die hatten das Telegrafennetz gleichzeitig die, also eine der ersten Nachrichtenagenturen überhaupt ist auch aus diesem Telegrafennetz. Aber du musst dir jetzt überlegen, also das war diese Situation, dann kommt halt dieser Graham Bell und hat dann diese Idee und baut dieses Telefon und man hat plötzlich diese Fernkommunikation sich erfunden. Tolle Sache irgendwie. Und er musste sich aber natürlich erst einmal tatsächlich gegen diese Telegrafengesellschaft, also gegen Western Union irgendwie durchsetzen. Western Union wiederum sah dieses Telefon und dachte sich, hey, das ist doch vielleicht auch ganz cool, dieses Telefon. Und hat dann einfach seine Erfindung genommen, hat das dann wiederum selber vermarktet. Man muss dazu sagen, also auch alle Leute, die jetzt irgendwie so antipatent sind und so, gehöre ich eigentlich auch dazu. Graham Bell konnte sich nur deswegen durchsetzen, weil er tatsächlich das Patent angemeldet hatte auf das Telefon. Deswegen konnte er sich gegen Western Union durchsetzen. Also auf jeden Fall, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Ein anderer wesentlicher Punkt war aber, dass Western Union das Telefon nicht begriffen hat. Western Union dachte so, ey, das Telefon ist eine ganz praktische Sache, da kann man zum Beispiel dann irgendwie anrufen und fragen, ob das Telegramm angekommen ist. Ja. Mm. Also wie solche großen Unternehmen, die halt schon eine Cashcow haben, halt denken. Ne?
Klar, die auch um Himmels Willen die nicht gefährden wollen.
Genau, und die wollen natürlich ihre Cashcow niemals gefährden, deswegen war das Telefon nicht disruptiv gedacht, sondern als Ergänzungsprodukt zu ihrem eigenen Produkt. Mhm. Weswegen sie es auch nie so in dieser großen und nie in dieser, sag ich mal, Radikalität irgendwie durchgesetzt haben. Das war dann Theodore Weil, das war dann der erste große Geschäftsführer von AT&T, der halt dann irgendwann eingesetzt wurde. Also AT&T ist so ein bisschen die das war so ein bisschen die Holding für dann die verschiedenen Bell-Unternehmen.
Nee, Bell ist irgendwann mal, die sind irgendwann sehr, sehr mächtig geworden. Mhm. Mabel, also Mother Bell, und dann sind die Baby Bells entstanden.
Ja, das ist
also
das
sind zerschlagen worden.
Viel später,
ja, und da ist AT&T viel, aber bei mit entstanden.
Nee, AT&T gibt's viel, viel früher.
Ernsthaft?
AT&T war die Firma, das war eigentlich eine Tochterfirma von Bell, die Landlines gemacht hat.
Ah, okay.
Also Bell hat halt bisher immer nur so Städte vernetzt.
Ne? Okay.
Irgendwie mit Telefonleitung. Und irgendwann war halt einfach die Notwendigkeit da, halt die großen Landlines zu machen. Also das heißt, Städte untereinander zu vernetzen.
Mhm.
Die Überlandkabel. Und dafür haben sie halt eine Gesellschaft gegründet, die nannte sich AT&T. Und die gab es dann halt sehr lange parallel. Und irgendwann wurde AT&T halt die Holding von den verschiedenen Bell-Unternehmen. Also so rum war das.
Okay.
Ne? Und klar, also diese Zerschlagung von Bell, das war dann ja, wann war das? In den 70er, 80er?
Ich dachte, Jahren? Ja, irgendwann Ende 70er, Anfang 80er muss das gewesen sein.
Ich glaube, das war Anfang der 80er. Da wurde AT&T zerschlagen in diese Baby-Bells. Von denen kennt man, glaube ich, nur noch Verizon. Ansonsten ist da, glaube ich, alles mittlerweile wieder aufgekauft worden von.
Ich dachte, AT&T wäre da wär auch so quasi ein wichtiger Punkt dabei gewesen. Aber okay. Hm.
Naja, egal. Auf jeden Fall, AT&T war damals schon
okay, die Holding. Gut.
Also das war schon.
Dann kenne ich mich damit einfach nicht gut genug
auf. Naja, auf jeden Fall, diese Geschichte wird erzählt, super spannend. Also, das heißt also, auch beispielsweise, dass dann halt irgendwie AT&T natürlich das gleiche, wie wir heute bei unseren Providern kennen, bestimmte strukturschwache Regionen halt einfach nicht bedient hat. Ne? Also weil es war eine privatwirtschaftliche Unternehmung und deswegen waren bestimmte Landline-Geschichten auch nicht wirtschaftlich.
Genau.
Zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie dort in die Rocky Mountains und vernetzen da noch jedes Kaff, das war halt einfach nicht drin. Und
wer hätte mehr Geld gekostet, als es bringt.
Genau, als es bringt. Und der Witz war das dann halt, dass sich aus dieser Not heraus, dass diese Leute halt nicht an Telefonnetz angeschlossen waren, sich so Grassroots-Alternativen gebildet haben, die dann tatsächlich sich selber halt einfach den Telefondraht verlegt haben, ne?
Mhm.
Und daraus dann wiederum aber kleinere Unternehmen geworden sind.
Klar.
Ja, und dann gibt's dann halt diesen Wirtschaftskrieg zwischen AT&T und diesen kleineren Unternehmen und so weiter. Das ist alles super spannend eigentlich, ne? Und auch Hollywood irgendwie, wie das halt irgendwann halt nur noch so ein Duopol war zwischen MGM und Paramount, ja? Ganz lange und die beiden dann unter diesem Hays Code, also diesem moralischen Code von so einem katholischen Priester, der halt mit so einer großen Bürgerinitiative dafür gesorgt hat, dass halt halt so bestimmte moralische Standards halt für Hollywood gelten. Also richtig krass, so von wegen, es darf kein Verbrechen irgendwie dargestellt werden, wenn es nicht ganz klar moralisch verurteilt wird, oder es darf halt auch kein böser Held sein, oder es darf natürlich keinerlei nackte Haut geben und schlüpfrige Situationen, sogar Küsse waren verboten und so, ne? Also das war der sogenannte Hays Code. Hays war der damalige Vorsitzende der Meta Hollywood Gruppe dort, ne?
Okay,
krass. Aber da es halt so ein Duopol war, ne, also so relativ wenig Entscheidungsstrukturen, konnte dieser Hays Code relativ krass durchgezogen werden. Und dann gab es noch irgendwie, und das Radio beispielsweise ist auch total spannend, weil am Anfang, als das Radio in Amerika losging, war es halt so, dass wirklich jeder Idiot halt irgendwie einen Radiosender losgelegt hat, einen Radiosender.
Mhm.
Also es war praktisch wie Internet damals. Also jeder hat halt irgendwie so seine kleine Sendestation gehabt. Wie allein in New York gab es irgendwie, keine Ahnung, mehrere tausend.
Ne? Oh, krass.
Und erst mit der Zeit gab es dann halt, und zwar tatsächlich unter Anleitung und mit Zusammenarbeit der Regulierungsbehörde FCC, wurden dann halt diese ganzen kleineren Sender halt irgendwie rausgedrängt. Und das Ganze sozusagen auf diese wenigen Networks, die man heute noch kennt. Ach ja, genau, ein weiteres Beispiel ist Fernsehen noch irgendwie. Und das sind alles super spannende Geschichten, wie halt irgendwie plötzlich so ein aus so einer Euphorie und so einem Ausprobieren und so einer breiten partizipativen Geschichte dann irgendwann so Konglomerate werden und Monopole, die halt alles bestimmen und alle Innovationen unterdrücken. Also beispielsweise die Bell Labs, das war ja auch von AT&T, das Forschungslab von AT&T hieß Bell Labs, ja. In Bell Labs wurde 1934 der Anrufbeantworter erfunden. Das Patent ist in der Schublade verschwunden und wurde nie wieder ausgepackt, weil die Manager bei AT&T Angst hatten, dass die Leute nicht mehr telefonieren würden, wenn sie gewahr würden, dass das, was sie dort in diesen Telefonhörer reinsprechen, theoretisch mitschneidbar ist. Und die Erfahrung, auf einen Anrufbeantworter zu sprechen, ist ja natürlich die Erfahrung, okay, theoretisch ist alles mitschneidbar, was ich sage. Also sie hatten wirklich Angst davor, dass die Leute weniger telefonieren würden, wenn sie einen Anrufbeantworter rausbringen. Deswegen ist
wie recht sie hatten, wie wir heute wissen, wie weise sie in die Zukunft.
Also das sind so absurde Geschichten, aber auf jeden Fall.
Aber das ist doch eigentlich lustig. Was kommt? Also dann ist doch eigentlich die konsequente Frage jetzt, wo sozusagen das Netz in die langweilige Phase kommt.
Ja.
Was kommt nach dem Netz? Was wird das nächste große Ding werden?
Was wird es wegdisruptieren?
Also das muss ja gar nicht, das Netz kann ja durchaus erhalten bleiben. Ich meine, es ist ja, jedes Medium überlebt hier immer irgendwie. Also ich meine, das Fernsehen ist wahrscheinlich mittlerweile, oder wird subsumiert werden als Netzleer, aber so als Medium wird es weiterhin existieren. Was wird das nächste, wird das wieder aus dem Netz herausgeboren? Wird das wieder Teil des Netzes sein, das nächste? Also ich meine, ich glaube, da ist, ich kann mir vorstellen, dass innerhalb des Netzes noch viel Disruptionspotenzial ist.
Da ist noch viel.
Ich glaube, wird das komplett unabhängig? Ich meine, 3D-Drucker könnten sowas weitgehend Netzunabhängiges sein, was aber einen ziemlich durchschlagenden Charakter haben wird, wie ich mir sehr sicher bin. Oder wird es einfach so sein, dass das Netz jetzt noch so lange in weitere Bereiche rein crawlt, dass also so Autovernetzung, bla bla bla, so diese ganzen Sachen, dass es da noch genug Bereiche gibt, wo sozusagen da auch noch diese Startup-Kultur entstehen kann. Weil irgendwo wird die sich ja, irgendwo werden die kreativen Köpfe hinwollen.
Naja, klar.
Die werden ja nicht alle bei der Telekom arbeiten bei bei Google.
Ich glaube ganz ehrlich, dass da noch echt ziemlich viel Platz ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass Facebook hat jetzt keinen sicheren Platz an der Sonne. Also man merkt das, dass auch gerade die Jugend total abwandert von Facebook. So, die wendet sich ab, weil das ist für sie auch nicht mehr interessant, wenn jetzt die Eltern alle da drauf sind, weil das ist genau dort, wo sie sich halt nicht irgendwie rumtreiben, wo die Eltern sind. Und
aber das ist tatsächlich sowas von, ich habe irgendwann mal dieses Zitat gehört, nobody goes there anywhere, it's just too crowded. Also da geht niemand mehr hin, es sind einfach viel zu viele Leute da. Also das ist ja so ein bisschen das Phänomen, was du gerade beschreibst. Niemand geht mehr zu Facebook, weil da sind viel zu viele Leute.
Ja, es geht ja gar nicht darum, dass viele Leute dran sind, weil du bist ja nicht mit allen befreundet. Ne? Du bist ja nur mit denen befreundet,
mit denen
du befreundet sein willst. Aber es geht darum, wer dort ist. Und wenn deine Eltern dann da sind, dann ist das als Jugendlicher halt einfach nicht mehr cool.
Also womit du recht hast, ich habe heute so einen Artikel darüber gelesen, das war, ich glaube, bei Heise, Technology Review, dass es darum ging, dass die, also wie lange die Unternehmen sozusagen im DAX oder im S&P bleiben, also S&P, Standard & Poor's oder irgendwie sowas, also so diese Standardindizes drinne bleiben, und haben festgestellt, dass tatsächlich die...
Ist nicht hier bei Twitter IPO?
Die gehen bald an die Börse, ja.
Das ist doch jetzt bald, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ist doch angekündigt jetzt, okay.
Habe ich mich aber null mit beschäftigt, tatsächlich.
Das ist aber auch ein interessantes Ding, weil viele Leute sagen so, ey, wir wissen das Geschäftsmodell von Twitter immer noch nicht so richtig. Ja.
Aber müssen sich halt eins ausdenken. Ich meine, bei Facebook, da kannte man es auch noch nicht so richtig, als an die Börse gegangen sind. Die verdienen jetzt trotzdem gutes Geld. Also es ist, kann durchaus sein, dass das alles ganz, also ich glaube, man kann mit Twitter Geld verdienen. Aber ja, also sozusagen, wie lange Unternehmen unter diesen Top 100 oder 500 Firmen verblieben sind. Und da hat jemand eine Studie zu gemacht, und während Unternehmen am Anfang da so im Durchschnitt, also wenn du einmal reingekommen bist, dann war dein Unternehmen so im Durchschnitt 66 Jahre tatsächlich in diesem da drinne vertreten, ist das jetzt, glaube ich, auf 12 Jahre gesunken.
Okay.
Also das ist oder vielleicht, also auf jeden Fall im 10er-Bereich. Also Unternehmen wie Google und Apple, die da...
Google ist ja auch echt schon ein Dinosaurier mittlerweile für so ein Unternehmen.
Das ist, und eigentlich
15 Jahre sind die jetzt alt. 15 Jahre.
Naja, okay, die waren halt nicht... wann sind sie groß genug geworden, um da in diesen S&P aufzutauchen? Ja, und dann können sie sich natürlich auch immer noch gegen die Regel verstoßen. Aber so lange nach dieser Theorie haben die nicht mehr allzu viel Zeit, bis sie anfangen, sich zu drehen. Und bei Microsoft sieht man es ja ganz deutlich. Die waren ja... Die hat man ja irgendwie Anfang der 2000er noch gedacht, Menschenskinder, Microsoft, die kriegt nichts mehr alle. Und jetzt geht's ihnen immer schlechter. Und Nokia ist ja nun
noch... Ich sehe auch wirklich überhaupt kein Ende bei Microsoft. So. Also da sehe ich überhaupt kein Licht. Also gar nichts. Also weißt du, so, das hat man ja schon länger gesagt, aber dann gab es dann irgendwie doch irgendwie sowas wie Xbox und keine Ahnung, hatten sie dann doch noch irgendwie irgendwelche Sachen, die dann noch ganz cool waren. Aber jetzt gerade...
Windows vorbei, oder? Windows Phone wächst. Und zwar, also langsam.
Ja.
Aber die creepen so Marktanteile.
Aber das ist doch alles so fernab von Wirtschaftlichkeit.
In Deutschland sind die nicht mehr weit hinter Apple.
Was?
Beim neu verkauften Telefon, ja. Also Android ist so der ganz große Batzen.
Ja.
Dann ist Apple irgendwie so bei 18-19% Marktanteil, okay. Und Microsoft ist kurz davor, zweistellig zu werden.
Also ich habe letztens jemanden getroffen, der ein Windows Phone hatte, und ich kann mich deswegen dran erinnern, weil ich dachte, oh wow, das ist das erste freilaufende Windows Phone, das ich je gesehen habe.
Das ist, also ich habe schon ein paar Mal öffnet, man sieht ihn nur
sehr. Er war dann aber auch am Schimpfen und meinte so, ja, das ist alles scheiße, wie lieber Android haben.
So. Also ich weiß auch nicht, wie so eine Zahlen entstehen. Das, was ich sehe in meinem Umfeld oder auch so auf der Straße, haben nach wie vor nimmt sich iPhone und Android hält sich ungefähr die Waage und wie du gerade richtig sagst, so Windows Phone taucht eigentlich gar nicht auf.
Das ist aber wahrscheinlich Berlin, ne? Das
kann sein, nee, aber Berlin es ist jetzt auch, als ich in der Türkei im Urlaub war, im Billigurlaub, All-Inclusive-Urlaub war, hatten auch die meisten Leute ein iPhone oder ein Android-Gerät. Hm. Das meine ich ja mit diesem, wir sind langsam im Mainstream angekommen. Das ist halt, da sitzen wir in diesem Hotel und dann ist halt abends die Lobby, in der das WLAN ist, ist halt gerammelt voll mit irgendwelchen Leuten, die teilweise mit iPads, teilweise mit irgendwelchen Windows-Laptops, die meist mit ihren Telefonen da sitzen und rumsurfen und auf Facebook sind und in Social Media und noch irgendwelche Nachrichten absetzen. Das ist wirklich, das nimmt sich gar nichts mehr. Die haben vielleicht noch ein bisschen andere. Ja, also nee, es nimmt sich einfach nicht mehr viel. Und die sind noch nicht so weit, dass sie sich eine SIM-Karte kaufen extra für einen Urlaub. So wie ich jetzt gemacht habe.
Ja, ja.
Aber so...
Das mache ich auch immer.
Abends sich noch hinsetzen und doch mal hier und noch mal hier irgendwie was kaufen, noch mal ein bisschen rumsurfen, das machen die alle. Das ist...
Das ist kein Unterscheidungsmerkmal.
Nee, definitiv nicht mehr. Also so dieses... So dieses in einer Gruppe zu sitzen und in sein Telefon zu starren, das, was du gerade machst, ist tendenziell sehr unhöflich, aber es war auch irgendwie eine Zeit lang so ein Ausdruck von, ich bin technisch weit vorne, ich bin in meiner eigenen kleinen Welt und mittlerweile, oder ja, sozusagen, ich bin Elite oder Avantgarde oder wie auch immer man das jetzt nennen will.
Zumindest Lead.
Ja, jetzt ist es nur noch, ich starre in mein Telefon, weil es starrt jeder in sein Telefon. Wir sind wirklich an dem Punkt, wo das, was wir gemacht haben, einfach jeder macht, die ganze Zeit über.
Mhm.
Und das Lustige ist, für uns ist es schon alter Hut und uns langweilt es, das ist jetzt tendenziell. Und die sind alle noch total begeistert und für die ist es noch was Neues. Die sind gerade, die Letzten werden die Ersten sein.
Ja, aber was machen wir jetzt aus dieser Situation, Max?
Das nächste große Ding nach dem Netz finden?
Das sollen wir jetzt machen, oder was?
Klar.
Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe, jetzt ehrlich gesagt. Also ich glaube.
Du willst dich lieber zurücklehnen und sagen, dass alles scheiße war.
Also ich, nein. Ich glaube einfach, das ist jetzt einfach für mich auch so ein bisschen. Also ich glaube, ich muss jetzt in Rente gehen. Ich glaube, es ist jetzt einfach Zeit für die Rente.
Ja, wie gesagt, ich weiß.
Also liebe Hörer, wenn ihr das jetzt hört,
zahlt mal die Michi seine Rente.
Wir brauchen jetzt, ich brauche jetzt eine Rente.
Genau. Flattert uns mal für die Rente.
Genau. Wir müssen jetzt ganz
viel Flatter kriegen. Wir müssen in Rente.
Wir müssen Rente. Wir müssen
Rente. Da kann ich ja tatsächlich nochmal von meinem.
Ja, wir haben noch nichts mehr zu tun. Es ist ja alles getan jetzt, ne? Also ich meine, das sind alle im Netz irgendwie. Und sorry, aber sorry, die gehen auch echt auf den Sack, die Leute. Ich meine, guck dir das mal Facebook an, diese ganzen Hoshis da mit ihren rassistischen Kommentaren überall und so. Also,
ja.
Das will ja auch keiner sehen.
Netzkompetenz genau. Schützt für Rassismus nicht.
Genau. Also wir wollen ja auch mit diesen Früchten unseres Tuns auch nichts zu tun haben wollen.
Ja, wir haben gesagt, jeder muss ins Netz, dann wird alles anders. Und das stimmt. Wir alle sind im Netz und alles ist anders. Aber es ist halt ist nicht besser.
Es riecht streng im Netz. Es riecht wirklich streng. Aber ja, wir müssen jetzt einfach mal auch langsam irgendwie, das können wir auch an diesen Evolutionstalk von eben anschließen, weil wenn wir jetzt nicht in Rente gehen, dann werden wir jetzt weiterhin versuchen, irgendwie die Geschicke des Netzes irgendwie als die Netz-OPs zu bestimmen.
Ja, das kann auch keiner wollen.
Genau. Das ist genau das, was eigentlich zu verhindern gilt, ne? Dass wir alten Säcke jetzt hier noch was zu sagen haben.
Genau, dafür haben wir doch die CDU.
Genau.
Und damit die alten Säcke was zu sagen haben.
Und deswegen wäre es echt in total eurem Interesse und dem Interesse des Fortschritts insgesamt, wenn ihr uns mal jetzt wirklich ordentlich in Rente schickt.
Ja, macht endlich mal was uns so richtig schockt. Wo wir dann sagen, genau. Nee, also das mache ich jetzt nicht mehr mit.
Genau, und dann können wir dann irgendwie unser Kissen auf die Fensterbank legen und uns rauslehnen und euch beschimpfen, wie ihr
alle nichts mehr drauf habt.
Wie ihr alle nichts drauf habt und wie ihr überhaupt ausseht. Und dass ihr gar keinen Respekt mehr habt vor uns.
Und wir konnten damals noch auf so einen Download nochmal 20 Sekunden warten, aber diese Jugend von heute, genau. Die braucht ja alles
sofort.
Immer alles, genau. Aber nee, immer alles sofort, das war ja schon der Vorwurf an uns. Die wollen ja immer alles schon, bevor sie überhaupt wussten, was sie wollen.
Diese Kostenloskultur. Und alles.
Nee, die bezahlen wieder.
Genau.
Die geben dann einfach Geld für Dinge aus. Nein, was ist denn aus der guten alten Kostenloskultur geworden?
Das dürfen wir auf gar keinen Fall kritisieren, dass da gefährden wir unsere Renten mit.
Achso, flattert uns mal.
Genau. Also das war jetzt unser subtiler Aufruf, uns mal zu flattern. Gut. Ich würde sagen, wir haben's, oder?
Ja. Ja, haben wir's, oder?
War doch ein netter Abend.
Ja, wir waren vorher ein bisschen beide so ein bisschen huiuiui, hoffentlich endet das nicht mit mit Streit und Zank und weiß der Teufel was.
Ich bin heute einfach eigentlich schlecht drauf, aber irgendwie bin ich heute dann doch.
Aber meine positive Weltbild von der vom Ende des Netzes hatte ich dann doch wieder geweckt.
Wir müssen einfach nur in Rente gehen und dann wird alles gut, Max.
Wir müssen einfach nur in Rente gehen. Das ist ein schöner Titel für die Sendung, oder?
Ja, stimmt. Das ist ein guter Titel. Ja, stimmt. Wir müssen einfach nur in Rente gehen.
Genau. Also dann das nächste Mal aus dem Altenheim. Dann schön aus Rente. Für dich würde sich auch gar nicht so wahnsinnig viel ändern aus Rente, oder?
Mit Gast, der vielleicht ein bisschen jünger ist und noch was irgendwie auch, noch irgendwas bewegen
und will. Noch so, und noch selber noch nicht so verkalkt ist wie wir. Genau. Bis Tschüss. Dann. Ciao.